Weeboot Politics.
Mit Stefanie Henke
und Florian Kaum.
Ahoi, Ükük.
Ahoi, hoi, Flo. Ja, und herzlich willkommen aus der Chaosphase, in der wir uns gerade befinden. Wir nehmen am Sonntag, den 2. Juni auf. Und bei uns ist gerade ganz, ganz viel los. Wahlkampf sei Dank.
Ja, also das ist ja fast noch eine Untertreibung, muss ich sagen, weil es ist wirklich richtig. Also wir kommen eigentlich schon mit den Sachen, die wir für den Wahlkampf zu tun haben, nicht so richtig hinterher.
Und dann wolltest du noch eine richtige Folge über Politics aufnehmen.
Na, eigentlich habe ich gesagt, wir machen das heute kurz, aber wir haben jetzt doch irgendwie...
Dann haben wir vorbereitet.
Ja, dann haben wir jetzt doch ganz schön viele Themen. Aber das trotzdem mal als Disclaimer davor. Ich weiß nicht, ob wir heute unseren sonstigen Ansprüchen gerecht werden können, weil wir natürlich jetzt doch ganz schön durch die Themen in der Vorbereitung halt so durchrasen mussten, sag ich mal, und uns doch ein bisschen auch kurz fassen mussten und sagen und vielleicht auch mal hier und da
das
sagen
ist nicht
mussten,
so mit Liebe gewachsen wie
genau,
sonst.
Genau. Und vielleicht auch mal ein bisschen sagen, okay, wir reißen das jetzt bloß an oder halten oder fassen es in ganz kurzen drei Sätzen oder sowas zusammen.
Ich laber meinen Scheiß durch, sprich für dich.
Ja, also so habe ich es jetzt sozusagen gemacht, weil ich halt wirklich jetzt gesagt...
Aber du hast doch mehr.
Ich hatte jetzt einfach nicht die Zeit, das alles nochmal wirklich im Detail vorzubereiten. Das nur mal vorneweg. Ich hoffe aber natürlich, dass wir euch trotzdem eine gute Folge präsentieren können.
Na, mal gucken. Es ist zumindest eine Folge, darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Aber wir können ja mal mit dem Feedback einsteigen, oder?
Das machen wir doch. Immer so.
Ja, also ich muss erst mal, gefühlt kommt jetzt gerade zurzeit keine Folge ohne Korrektur aus. Ich muss erst mal mich kurz entschuldigen. Sorry, Konstantin, ich habe letztes Mal dein Feedback vergessen. Und jetzt ist alt, deshalb bleibt's weg. Nee, also oh, sorry, das war keine Absicht. Ja, zur vorletzten Folge nochmal bestätigt, dass es wirklich ein Aufreger wert ist, sich über Chatkontrolle zu ärgern und was Belgien vorhat. Aber da habe ich noch Updates für später dabei. Da können wir uns weiter aufregen, Konstantin. Aber zur letzten Folge hatte Katika Kühnreich geschrieben, hey, Weboot Politics, vielen Dank für euren super Beitrag zu der Vorführung von Total Trust und der anschließenden Diskussion. Da von Ücke und Zwecki der Verdacht geäußert wurde, dass die Reaktion des Publikums dem Podium in Dresden von mir intendiert waren, nö, ich war sehr überrascht. Immer wenn ich bei meinen Aussagen dachte, dass sie eventuell als zu weitgehend wahrgenommen würden und ich viel zu viel Engagement fordere, reagierte das Publikum zustimmend. Super Publikum.
Ja. Ja, okay.
Für dich richtig.
Ja, ja, stimmt.
Da war ich aber zwischendurch auch ein bisschen erstaunt. Ich glaube, das lag aber auch dran, dass halt viele tatsächlich aus dem Space da waren, also vom C3D2 oder halt so verbandete Leute, also gefühlt die ganze Ortsgruppe von Bits und Bäume Dresden war da und so. Es waren halt viele Leute, die eh so ein bisschen aus dem, naja, Netzaktivismus, Techie-Aktivismus kommen.
Ja.
Ich glaube, deshalb waren das auch so offene Ohren und erstaunlich viele aus den Infovorlesungen, wie auch Sebastian nochmal bestätigt hatte, der eine wissenschaftliche Mitarbeiter an der TU. Ja, also super Publikum, hat sie recht. Und ich hatte nochmal privat gepostet, dass ich diese Podcast-Wochen immer sehr mag und da kamen auch noch niedliche Rückmeldungen, unter anderem von Zeitverschreib, hab euch gerade im rechten Ohr, bis der Akku leer ist, dann geht's ins linke. Das fand ich irgendwie ein bisschen süß und ein bisschen schräg.
Ja,
ja und Tabs hat nochmal geschrieben, dass sie das auch mag, die Wochen. Ja, also noch ein bisschen Flausch und nochmal eine Rückmeldung von einer Person, über die wir gesprochen haben. Das ist ja auch schön.
Ja.
Ja, damit bin ich fertig mit Feedback.
Richtig, und dann würde ich sagen, starten wir mit der Definition und da darfst du gleich weiterreden.
Yay!
Die Definition.
Und Flo hat schon vorhin ein bisschen rumgestichert, dass wir es eigentlich fast Definition und Geschichte nennen können, weil eventuell ist zu bemerken, dass ich mal Geschichtsleistungskurs war und ich habe schon wieder was zur Geschichte von einem Tag, der jetzt gerade ist oder war, mitgebracht, nämlich zum Internationalen Kindertag. Und ich find's einfach so spannend, dass wir, naja, so 2 bis 3 Kindertage in Deutschland feiern. Also am 1. Juni ist der Internationale Kindertag, am 20. September ist der Weltkindertag. Und in Deutschland werden eben beide Tage gefeiert. Außerdem gibt es noch den Internationalen Tag der Kinderrechte. Der ist allerdings erst im November. Der ist am, muss ich kurz gucken, am 20. November wieder. Also 20 ist auch eine Zahl, die sich durchzieht. Und ich wollte einfach mal so kurz erzählen, warum gibt es so viele, wer ist welcher und die Geschichte dahinter ist jetzt nicht ganz so lang und nicht ganz so spannend wie beim 1. Mai, aber immerhin.
Zum Glück muss ich dazu sagen, weil, also ich meine, das könnt ihr jetzt gerade beim Zuhören nicht wissen, gut. Aber es ist spät und wir müssen auch irgendwann fertig werden mit der Folge.
Ja, aber die Geschichte, dein Tag der Arbeit war wichtig.
Ja, das ist
aber
richtig.
Eben, lassen wir uns mal über Kindertage reden. Und zwar der vom 1. Juni, also der jetzt eben gerade war, das ist der internationale Kindertag am 1. Juni eben und der hat seinen Ursprung in der DDR. Er wurde vom Weltbund der Demokratiejugend ab dem Jahr 1950 als herausragendes jährliches Ereignis im Leben der Kinder eingeführt. Also so haben die das damals genannt. Und ja, geschichtlich, der wurde 1948 von der Internationalen Demokratischen Frauenföderation vorgeschlagen. Dann haben die das festgelegt, 1949 und 50 dann begangen. Und das war ein bisschen größer, als ich es zumindest aus meiner Kindheit kenne oder jetzt, wenn ich mich umgucke, wie es heutzutage begangen wird. Gab es halt viele Veranstaltungen, Gratulationen und Geschenke von Eltern, aber auch Erzieherinnen und teilweise auch in der Schule. Und es gab auch immer Programm und Umzüge in der Schule und eben Kindereinrichtungen. Das kenne ich jetzt so aus meiner Jugend gar nicht mehr. Das war, ich glaube, in der DDR ein bisschen größeres Ding. Ja. Dann mehr oder minder parallel wurde für den 20. September in Deutschland der UN-Weltkindertag eingeführt. 4 Jahre später, 1954, zogen mehrere Länder, unter anderem eben die BRD, nach und haben diesen UN-Weltkindertag beschlossen in der 9. Vollversammlung der Vereinten Nationen. Und dieser weltweite Kindertag hatte 3 Ziele, den Einsatz für die Rechte der Kinder, die Förderung der Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen, also auch über Landesgrenzen hinweg, sowie eine Verpflichtung für die Regierung, die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen, also UNICEF, zu unterstützen. Ja, und der Weltkindertag wird heute in mehr als 145 Staaten gefeiert. Und wie und wann genau, das konnten sich halt alle Länder so am Anfang ein bisschen aussuchen. Und Deutschland hat sich eben für den 20. September entschieden, aber in anderen Ländern ist der teilweise auch einfach wann anders der Weltkindertag, was ich ein bisschen strange
finde. Das ist wirklich ein bisschen strange. Man sagt, es ist der Weltkindertag, aber die Welt feiert nicht. Aber wir
machen ihn an verschiedenen Tagen.
Ja, genau.
Welt, also ich weiß nicht, an wie vielen verschiedenen Tagen, das habe ich jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich fand es halt schon ein bisschen lustig. Ja. Und ja, beide Kindertage sollen eben auf die Rechte und Bedürfnisse von Kindern aufmerksam machen und werden in Deutschland eben beide gefeiert. Und es gibt seit nicht ganz so langer Zeit, seit 1989, den Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November. Der bezieht sich auf den Erlass der UN-Kinderrechtskonvention. Und die Vereinten Nationen stellen Kinder und Jugendliche mit diesen Übereinkommen unter besondere Fürsorge und besonderen Schutz. Und das ist halt alles nochmal schriftlich aufgeführt. Ja, und diese Konvention wurde eben am 20. November verabschiedet. Und deshalb wurde dieses Datum eben für den Internationalen Tag der Kinderrechte begangen. Also die ersten beiden, die älteren, sind so ein bisschen diese gefühlten Sachen. Ach, Kinder sind auch wichtig und sollten irgendwelche Rechte haben, vielleicht oder auch nicht. Also, oder auch nicht. Ist jetzt natürlich in ganz neuen Anführungsstrichen, aber der 20. November ist halt so das Handfeste. Da, jetzt haben wir auch mal ein Stück Papier, wo halt sowas drauf steht, wie dass sie auch ein Recht auf Freizeit haben und sowas.
Ja.
Und auf Bildung. Genau. Das so ein bisschen zur Einordnung. Also der 1. Juni ist es original so gesehen und der 20. November eigentlich das Sinnhafteste von allen, würde ich sagen, von den Tagen. Ja. Meine persönliche Sicht. Ich habe immer nur den 1. Juni gefeiert als Kind. Ich habe als Erwachsene gelernt, dass es auch den 20. gibt. Als Jahrgang 92 geboren in Ostsachsen hat mir das niemand gesagt, dass ich hätte 2 Kindertage haben können. Ich weiß nicht,
wie es bei dir war. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe...
Bei uns gab es immer nur den 1. Juni.
Also ich kann das gerade wirklich nicht beantworten. Es kann sein, dass wir zu beiden Tagen manchmal was bekommen haben, manchmal ob plus zu einem oder weiß ich nicht mehr. Also ich habe das wirklich... Also da müsste man jetzt meine Eltern fragen.
Na, meine Mama hat mir tatsächlich gestern nochmal gratuliert.
Naja, gut, das habe ich nur nicht bekommen.
Ja, genau. Also so viel dazu, mal so ein bisschen Einordnung. Warum gibt es 3 Kindertage? mehr oder weniger. Oder 2 Kindertage und 1 Tag der Kinderrechte.
Also normalerweise würde man ja sagen, vielleicht weil es 3 Kinder gibt, aber das macht keinen Sinn.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Geburtstage sind etwas anderes, Florian. Okay, vielleicht gehen wir mal in die Themen, bevor du weiter Quatsch erzählst.
Die Themen.
Ja, und da kannst du jetzt auch wieder mehr mitreden, weil da warst du ja bei beiden dabei. Ich habe jetzt einfach mal aufgeschrieben als Thema 1 die Podien in Dresden. Wir waren in Laubegast bei Laubegastes Bund und wir waren in der Altstadt beim Dear Future Festival. Ja, Laubegastes Bund war am 23. Mai, da war Raphael für uns auf dem Podium, Raphael de Bockhorst. Und ja, magst du vielleicht erst mal sagen, wie du es fandest?
Naja, also an sich, also ich fand es erstmal ein bisschen, also die Entscheidung war halt, also vielleicht fangen wir mal damit an. Die Entscheidung der Leute, die das Podium gemacht haben, war eben, dass sie keine oder zumindest nur sehr wenige vorbereitete Fragen haben. Also oder nur vielleicht so, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ganz am Anfang gab es irgendwas, damit sie ein bisschen Zeit überbrücken können.
Ich glaube, es gab nichts Vorbereitetes, aber vielleicht war das auch einfach nur meine Falschwahrnehmung. Genau,
sondern dass sie eben nur Publikumsfragen machen und die Publikumsfragen fragen eben auch nicht mit einem Mikrofon, sondern dass die Leute halt ihre Fragen auf einen Zettel schreiben und den dann in so eine Box werfen und dann wurde die Box immer mal wieder abgeholt und dann wurden halt die Themen durchgegangen vorne und irgendwie versucht, so halbwegs sinnvoll zusammenzufassen, was eher weniger gut funktioniert hat in meiner Wahrnehmung. Und dadurch kam es dann eben dazu, naja, das ist einfach nicht so. Also ich finde es persönlich immer ganz schön, wenn man den Leuten, die dort sind auf dem Podium, so ein paar vorbereitete Fragen gibt, sodass sie erstmal warm werden können.
Und dass auch ein bisschen Struktur im Abend erstmal drin ist und so generelle Sachen erstmal abgefrühstückt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer sitzt denn da.
Genau, und das war jetzt hier nicht so. Also es gab am Anfang natürlich dieses Jahr, stellt euch mal bitte alle vor. Das könnte man sagen, war quasi die einzige vorbereitete Frage, in Anführungszeichen. Wenn es jetzt vielleicht sonst keine wirkliche gab, wie anders als ich es jetzt vielleicht erst mal angenommen habe. Naja, und dadurch gab es halt dann eben manchmal so Fragen wie, ja, erzähl doch mal was zu Kultur, Bildung, Jugend, Kinder, was weiß ich, und Klimaschutz. So.
Buga im Speziellen, einfach mal so alles auf einmal.
Genau, und das war irgendwie so, dadurch, ja. Irgendwie kamen wir, also dadurch war es halt super schwer und man hat es dann auch gemerkt, Raphael hat es ja glaube ich, noch ein bisschen schwieriger, er ist halt kein Muttersprachler.
Ja.
Aber trotzdem ist es, glaube ich, total, und für ihn war es das erste Podium. Und dann muss man halt sagen, dann sitzt du da und dann kriegst du so eine Frage. Mhm. Und mir ging es so, dass ich quasi zum Zeitpunkt, wo ich dann hätte antworten müssen, schon nicht mehr, also ja, war dann sofort dran, also er war der Erste, der die Frage beantworten sollte. In dem Fall, an den ich gerade denke.
Ja, das war aber auch das Schlimmste mit allem auf einmal.
Aber trotzdem war das eben dann so, also wenn ich dann ein Thema davon erzählt hätte, hätte ich schon wieder vergessen, was die restlichen Fragen waren. Und vor allen Dingen hast du insgesamt nur 2,5 Minuten Zeit gehabt.
Nee, 2 Minuten, oder?
Oder nur 2 Minuten.
Ich glaube, es waren 2 Minuten.
Also das war nicht so schön. Die haben sich Mühe gegeben, aber ich fand das Konzept einfach nicht so wirklich gut.
Und es waren auch wirklich viele auf dem Podium. Das kommt halt auch dazu. Ich glaube, 9, oder?
Ja, genau. Es waren 9, ja.
Ja, also das macht es halt schon mal schwieriger.
Also sie haben natürlich damit gerechnet, dass sie bloß 8 haben. Aber das wäre jetzt auch nicht viel besser gemacht.
Ja, also da ist tatsächlich auch was bei der Einladung zu uns verloren gegangen zwischendurch, weshalb wir uns nochmal proaktiv gemeldet hatten, weil du an einem Informationsstand darauf angesprochen wurdest, ob wir dann auch dabei sind. Und dann haben wir es nochmal gemeldet und dann haben wir das alles noch hinbekommen. Aber das war sportlich ohne halt strukturierte Moderation 8 oder 9 Leute auf dem Podium zu haben. Also kann ich jetzt auch ganz aus Erfahrung sprechen. Ich habe ja gerade erst das Total Trust Podium halt moderiert mit 4 Leuten, die sich mehr oder minder einig waren. Und das war nur ein informatives Ding. Und das ist schon anstrengend. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, so ein Diskussionspodium mehr oder weniger zu haben und dann auch so viele Leute, das ist viel schwieriger. Und dann halt zu sagen, na, wir machen aber als Konzept einfach nur zuhörenden Fragen aus dem Publikum, schwierig. Und am Ende gab es sogar so Ja-Nein-Fragen, wo das ganze Podium nicht wusste, was ist denn jetzt die Fragestellung? Oder Fragen, die halt sich auf Sachen bezogen haben, die vor Jahren schon beschlossen wurden im Stadtrat. Also das war ein bisschen schwierig.
Ja.
Andererseits,
ja, oder was mir mal halt gerade noch einfällt, ist, was ich manchmal ganz cool, also es gab dann manchmal so Sachen, also es wohl kam eine Frage oder eben so, oder so ein Fragenblock, dann haben alle drauf geantwortet, alle neun, und dann hat quasi der Moderator das nochmal übernommen und hat dann irgendwie so gesagt, also hat eigentlich, also ich hatte dann immer das Gefühl, er stellt eine Anschlussfrage, hat aber dann nicht aufgehört zu reden und sich eigentlich seine Frage selbst beantwortet und dann ist er zum nächsten Thema weitergegangen.
Das war ist aber ein Problem, dass Moderation gerne mitreden möchte.
Mhm.
Da hast du gemerkt, dass diese Person nicht so erfahren darin war. Also ist so zumindest meine Einschätzung gewesen. Was ich aber cool finde, ist an sich, dass es so Stadtteilpodien gibt. Also ich beobachte das ja immer ein bisschen mit, wie es in Leipzig läuft. Also jetzt über den Landesvorstand, dass wir da drüber quatschen. Oder halt so auch was Anne schreibt, also Anne Kiermann. Und die haben halt sehr viel mehr Podien. Dresden schwächelt da dieses Mal so ein bisschen. Und dass es halt trotzdem so ein Stadtteilpodium gibt, finde ich gut. Weil ist ja jetzt auch Stadtbezirks- bzw. Ortschaftsrat.
Ja.
Der gewählt wird und ist halt schön, wenn die Leute auch wirklich die Leute sehen, die für sie antreten. Das war auch eine der Anforderungen, dass eben die Einsen da antanzen sollen für diese Listen. Oder ich weiß gar nicht, ob du auch als Listen 2 hättest hingehen können, aber halt du musstest dort kandidieren, um hinzugehen. Das fand ich ganz cool. Und so kleiner Side-Fact, wir haben Stepado kennengelernt von Dresden Network, den ich auch schon öfter gelesen habe. Der uns anscheinend auch hört. Hi.
Genau, den habe ich auch schon vorher schon mal getroffen. Der war nämlich bei uns am Stand in Striesen. Allerdings wusste ich da natürlich nicht, die Person zuzuordnen.
Ja, das fand ich ganz lustig. Also Dresden ist halt am Ende wieder ein Dorf und ja.
Ja, das war cool.
Ja. Aber gut, dass sie sowas machen. Ich würde es mir nächstes Mal ein bisschen anders wünschen. Und ich weiß nicht, wie das zu 2015 war. Aber die machen wohl zu vielen Wahlen tatsächlich was in der Richtung. Vielleicht wird es nächstes Mal ein bisschen koordinierter.
Ja, naja, ein bisschen besser fand ich da das Dear Future Podium, auf dem du ja dann warst. Ich habe dann als Unterstützung mit, es ist immer.
Ja, du warst der moralische Beistand. Genau. Also für Raphael waren wir der moralische Beistand, du warst für mich jetzt der moralische Beistand.
Genau, es ist immer ganz schön, wenn man auf dem Podium ist, wenn dann wenigstens ein freundliches Gesicht, wobei es sind ja viele freundliche Gesichter, aber so im Sinne von jemand, der wirklich da ist, um einen so zu unterstützen. So, das ist immer ganz.
Also ich habe auch so ein paar Leutchen.
Also ich weiß es ja nicht, ich habe ja noch nie ein Podium machen müssen, aber ja.
Also ich habe ein paar Leutchen aus der Quad gekannt, aber jetzt auch nicht verabredet gewesen dafür oder sowas. Und das war schon schön, wen dabei zu haben.
Ja, und das fand ich halt wirklich, also das war gut, das war wirklich gut gemacht. Die haben sich auch wirklich da viel vorgenommen, weil es wurde ja auch dann gestreamt gleichzeitig noch. Es waren auch 8 Leute da.
Es gab einen Faktencheck.
Genau, und es gab einen Faktencheck, der leider dann gefaktcheckt werden musste.
Ja, vielleicht zur Einordnung, das Tier Future Festival ist ein Nachhaltigkeitsfestival in Dresden, was halt jeden Frühsommer stattfindet, in der Regel halt Ende Mai. War auch schon Mitte Mai, also es schwankt immer ein bisschen. Das hieß früher mal Ubuntu Festival und gibt es halt gefühlt schon immer, also Dear Future heißt jetzt, glaube ich, das 3. Jahr. Und dieses Podium selber hat die lokale Agenda vor allen Dingen organisiert, aber BUND Sachsen war mit drin, Dresden Zero und ich glaube noch irgendwer, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Also
es gab einige, die das mitfinanziert,
die Ostsächsische Sparkasse zum Beispiel. Hat zum Beispiel mitfinanziert, BUND hat auf alle Fälle auch Gelder gegeben, dass halt Leute das auch bezahlt mit vorbereiten konnten. Dresden Zero waren auf alle Fälle mit dabei, bei denen die auch mit Zeit gemessen haben und beim Faktencheck dabei waren. Also war auf mehrere Orgas auch aufgeteilt. Da gibt es sogar verbandelt mit einem Kommunalwahlkompass.
Ja.
Also die haben rundherum ein großes Programm gemacht. Die Moderation hat sowas auch schon öfter gemacht. Also sie habe ich schon auch öfter gesehen. Das war halt echt gut durchdacht. Das war theoretisch 50-50. Tatsächlich war es dann ein bisschen weniger Zeit für Publikumsfragen. Aber am Anfang gab es halt moderierte Fragen. Und es wurde sehr darauf geachtet, dass auch wirklich bei den meisten Sachen alle mal drauf antworten können. Außer dann halt bei den Publikumsfragen. Aber dass auch alle mal zu Wort kommen, wie das läuft. auch wirklich dann so wegmoderiert, wenn Leute nochmal was antworten wollten. Du warst schon, wir müssen fair mit der Zeit sein. Es gab Glöckchen, wenn Zeit überschritten war und sowas.
Genau, und dann das ja auch gesagt, gut. Ja, ihr könnt natürlich gerne dann in eurer nächsten Redezeit nochmal kurz drauf eingehen. Aber das
was
geht dann
niemand von, gemacht hat.
Aber es geht dann halt von der Zeit ab, die man für das Thema dann hat. Deswegen ja.
Was niemand gemacht hat. Also viele haben halt sich dann doch nochmal ein bisschen auf Antworten davor bezogen. Habe ich auch gemacht. Aber waren auch zum Teil gute dabei von den anderen. Also es war ganz schön, zum Beispiel wollten Lichti und ich mal gleichzeitig was zu Wohnen sagen und da habe ich gesagt, ah, mach du halt. Und dann hat er Milieuschutzsatzung schon erklärt gehabt, dann musste ich das nicht mehr erklären, das war ganz praktisch. Also solche Sachen gab es auch oder dass der CDUler sich mal kurz dabei Wohnen dann auch nochmal auf mich bezogen hat, weil er Sachen anders gesehen hat. Aber war alles sehr gesittet, gibt eine Aufzeichnung von, würde ich auch einfach mit verlinken, sind allerdings über 2 Stunden. Das ist relativ heftig. Ich habe auch einen Supercut gebastelt von meinen Antworten, aber das ist jetzt ohne Kontext natürlich manchmal ein bisschen schwierig, gerade weil ich mich verhältnismäßig häufig auf andere beziehe. Da war ich dann auch ein bisschen stolz, dass mir einer vom Orga-Team dann auch noch gesagt hat, ja, dass er mochte, dass ich so zugehört habe den anderen. Ja. Deshalb bin ich vielleicht auch nicht so die geeignetste eigentlich für so einen Supercut, weil ich mich immer auf irgendwen bezogen habe. Also bei einer Einstelle habe ich gesagt, ja, alles, was Margot gesagt hat und dich ergänze noch. Also Margot war von der Linken, die tritt da in der Südvorstadt an. Ja, ich fand's cool, aber ich bin auch ein bisschen vorbelastet, weil ich war da halt selber und ich lieb halt das Umundo seit Ewigkeiten.
Ja, und im Supercut ist leider, Supercut, oh Gott. In dem Effektcheck, jetzt bin ich hier komplett...
Ja, Effektcheck, ja.
Ist leider zwei kleine Fehler passiert. Das erste war, dass man deinen Namen falsch geschrieben hat, aber das kennst du ja schon.
Ja, das habe ich dann auch relativ schnell gesehen und gesagt, hier, wenn ihr mich nochmal recherchieren wollt, ich werde mit PH geschrieben. Also für den Moment ist ja egal und auf dem Wahlzettel erkennt man mich auch wieder, aber du denkst ja manchmal, irgendwie hat die komischen Kram erzählt, was machten die sonst so? Also das sind so die Momente, die ich persönlich kenne und dann recherchiere ich irgendwen und wenn dann der Name Stefanie falsch geschrieben wird mit so einem Allerweltsnamen Henkel, kommen halt nur andere Leute und nicht ich.
Ja, genau, das Zweite ist, war dann halt eigentlich fand ich schlimmer, dass sozusagen da eine Aussage der wie heißt sie noch gleich?
Der Anne von der FDP. Genau, ich habe sie mal nicht so mit Namen.
Genau, FDP-Lerin halt dir zugeschrieben wurde. Hast du natürlich dann auch korrigiert, dass du das nicht gesagt hast. Aber das war halt so ein Moment, wo ich dachte, das ist schade, das steht halt so im Stream jetzt. Ja, da ging
es halt um Photovoltaik für Wohnanlagen und die Kosten dazu. Und sie hat halt eigentlich so das Gegenteil von dem erzählt gehabt, wie ich das sehen würde. Und das war halt das Unglückliche. Ich meine, wenn dir eine Meinung zugeschrieben wird, die ähnlich an deiner eigenen ist, okay, aber... Ich weiß nicht, wir saßen halt nebeneinander, beide relativ hohe Stimmen, vielleicht wurden wir da mal kurz akustisch verwechselt, wo ich mir halt denke, das ist halt so das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Und das war ganz süß, also ich saß halt zwischen Margot der Linken und Anne der FDP und wie Margot so, also das hast du ja wirklich nicht gesagt, die ist gar nicht mehr geworden, so hä, du warst doch die ganze Zeit so auf meiner Schiene und immer so ganz der Umwelt und das ist so halt wirklich das Gegenteil gewesen. Das war halt schade, aber es wurde richtig gestellt, es wurde dann auch nochmal auch von der Moderation richtig eingeordnet, dass das so eine Kombination war, die wusste sogar noch, wie der Gesprächsablauf war, wer dann darauf wieder geantwortet hatte und dann hatten wir das.
Oh, okay, weil das ist beim Publikum oder zumindest bei mir nicht angekommen.
Ja, das ist ein bisschen schade, weil wir haben halt da intern geredet. Also Lichti hat auch solche Augen gekriegt und auch die Grünen, also alle waren so ein bisschen, hä, das passt gar nicht. Diese Öko-Zecke hat das nicht gesagt. Also, das hat niemand gesagt, diese Öko-Zecke hat das nicht gesagt, aber das hast du halt gemerkt. Und das war halt ein bisschen schade, es ist so im Stream halt nicht erkenntlich, aber da stellen wir es auch nochmal richtig und Anne sagt auch selber, dass sie das gesagt hat, die hat da auch relativ schnell reagiert, weil du rechnest ja nicht damit, dass beim Faktcheck die Aussage von dir jetzt anderen Leuten zugeordnet wird. Aber Faktcheck hat auch davor, als mein Name falsch geschrieben wurde, schön nochmal bestätigt. Die fanden die Aussage wahrscheinlich so krass, dass sie es nicht glauben konnten, dass wir halt im Programm stehen haben, dass wir wollen, dass die stadteigenen Betriebe in der Energieversorgung bis 2030 klimaneutral werden.
Ja, da muss ich allerdings nochmal, also du hast es eigentlich selber schon wieder richtig gestellt dort, aber ich muss dem Fact-Check da nochmal widersprechen, weil die quasi, also du hast ja schon gesagt, oh, wenn ich was anderes gesagt habe, dann dann tut es mir leid, das war irgendwie falscher Zungenschlag oder sowas.
Ja.
Ne? Und die hat mir gesagt, nee, du warst schon alles richtig und so. Ja. Aber tatsächlich hattest du nicht eingeordnet in deiner Originalantwort, dass es nur um die stadteigenen Betriebe geht.
Naja, ich hatte zumindest so eine Einleitung, ja, wir müssen halt bei uns selber bei der Stadt anfangen. Achso,
ja, das kann sein, ja, stimmt, ja.
So, im Kontext habe ich das eigentlich gesagt, aber es war vielleicht nicht eindeutig genug. Und halt an sich, dass die Stadt als Ganzes bis 2035 klimaneutral werden soll und die stadteigenen Betriebe bis 2030, was die Energieversorgung angeht, das ist...
Ja,
also es war gut, dass sie nochmal so aufgeschrieben haben, waren einfach nochmal zwei Punkte aus dem Wahlprogramm, groß nochmal für alle, das war fast eigentlich Wahlwerbung in dem Moment. Ja, das
ja, beziehungsweise ist ja bloß ein Punkt, es steht ja beides in einem.
Nein, das sind zwei Punkte.
Echt?
Ja.
Weil ich habe
Mann, der ziemlich, die Dinge eingelesen
ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar danach nochmal nachgeguckt habe.
Nee, das sind
naja, lass uns das nochmal nachgucken später.
Ich habe das doch heute erst als Lieblingswahlprogrammpunkt gehabt, Teil 2 davon.
Na gut, dann ist das wohl so.
Ja. Na gut, aber das war schön. Wir verlinken es euch nochmal. Also das war wirklich ein hochqualitatives Podium, so von der Machart. Und das nächste Mal läuft auch der Fact-Check super. Ich habe schon, also haben sich danach auch ganz lieb bei mir entschuldigt, die für den Fact-Check verantwortlich waren. Also es ist natürlich schade, dass passiert ist, aber haben
sich wirklich Mühe gegeben. Ich bin da auch gleich auf die zugegangen, weil ich halt dachte, oh, naja, wenn ihr das nochmal online stellen wollt, dann hoffe ich, ihr macht das nochmal.
Ja, sie haben halt aber leider den Stream direkt online gestellt und nicht eine bearbeitete Version. Das ist halt das Problem an der Sache.
Ja, das war ein bisschen schade. Naja.
Schneid mal 2 Stunden Podio.
Ja.
Über 2 Stunden.
Ja, wobei man ja gar nicht hätte 2 Stunden schneiden müssen, sondern eigentlich bloß ganz am Ende 2 Stellen. Ja. Aber ja, ist wie es ist. Also wie gesagt, trotzdem insgesamt sehr gut, hat mir gut gefallen und ich hoffe, die machen das wieder.
Ich habe es mir für die Bundestagswahl gewünscht.
Ja. So, jetzt habe ich noch ein Thema mal
ein härteres
mitgebracht, ja, ein nicht so schönes Thema. Habt ihr bestimmt auch mitbekommen. Es gab einen Angriff auf ein Wahlkampfteam der Linken in Leipzig. Und ich finde, es wird sogar noch schlimmer, aber kommen wir gleich zu. Wobei es das Gute ist, aber egal, kommen wir später zu. So, also, am Lindauer Markt, genauer gesagt in Leipzig, hat ein Mann ein Wahlkampfteam des linken Landtagsabgeordneten Marco Böhme attackiert. Genau, Marco Böhme und seine WahlkampfhelferInnen, übrigens auch dabei Dirk Abitz, den wir hier mal zu Gast hatten für ein Interview, die waren wohl gerade dabei, und das ist das, wo ich meinte, das wird noch schlimmer, Essen bei einer Küfer an ärmere Menschen auszugeben.
Das ist echt heftig.
Genau, und dabei näherte sich irgendwann ein Mann, schrie herum und beleidigte die versammelten Personen und kurze Zeit später fing er dann an, mehrere Menschen zu schubsen und 2 Personen aus dem Wahlkampfteam zu treten. Dabei wurde einer schwer in den Bauch und am Bein getroffen und musste dann in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Glück geht es der Person aber mittlerweile wieder gut und sie wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Deswegen wollte ich quasi, dass es wird dann doch wieder etwas besser. Aber ja, ich finde einfach den Umstand halt sehr schlecht oder sehr schlimm, dass man Leute angreift, die gerade halt wirklich was Gutes tun. So, ne? Also völlig objektiv was Gutes tun.
Ja.
Naja.
Muss ich auch noch mal ganz kurz einordnen. Ich hatte es am Anfang gar nicht mitbekommen, dass das das Team von Marco Böhme war. Also Marco Böhme wirklich einer der besten Landtagsabgeordneten, die wir haben in meinen Augen. Auch schon persönlich getroffen. Der macht immer ganz viel parlamentarische Beobachtungen bei Demos und auch sehr forsch und ist da mit dabei. Ich meine, dass wir Dirk eher sympathisch finden, kam, glaube ich, raus, als wir ihn eingeladen haben.
Ja.
Also auch wirklich stabile Leute und gerade beim Essen ausgeben bei einer Küfer für arme Leute, das ist doch einfach zu.
Ja,
diese
das war
Arschlöcher.
Also ein kleines Detail, was ich jetzt hier ausgelassen habe, ich meine, das war halt dann auch so, dass dieser Mann halt drum geschrien hat, von wegen, ja, man kann sowieso keine Partei wählen und wenn, dann sowieso nur die AfD. Also das passt dann wieder ins Bild.
Ja, es ist auch kaputt. Nee, also Soli geht raus und danke, dass ihr trotzdem solche Aktionen macht und ich bin halt froh, dass die Person nicht lange im Krankenhaus war.
Ja, genau. So, haben wir das schnell abgefrühstückt.
Ja, was Schönes, aber wahrscheinlich eh nicht schnell. Ich habe einen Stichpunkt aufgeschrieben. Es war der Fuß- und Radwave letzten Samstag am, warte mal kurz, das war der 25. Mai, genau.
Mhm.
Und ja, war geil. Im Alaunpark Dresden. Wir waren nicht so lange da, weil wir danach bei einem Geburtstag eingeladen waren. Und ja, gute Freundinnen dürfen auch in Wahlzeiten nicht auf der Strecke bleiben. Aber
schwierig, aber ja.
Ja, nicht komplett zumindest. Ja. Und wir hatten halt unsere süße Anlage jetzt weiter ausgebaut. Also nicht wir. Das kollektive Piratinnen-Wir. Wir beide haben da gar nichts gebaut. Aber ja.
Das stimmt, aber es war trotzdem sehr geil.
Also unser Lastenrad hat nicht nur ein DJ-Pult drin, sondern jetzt auch ein Dächlein drüber.
Ja, ich habe minimal mitgeholfen, es vor Regen abzusichern, dann auf der Demo.
Ja, es war halt dann sehr viel Regen.
Ja, das war ja der Tag, wo es hier auch richtig abging. Ja, es war, ja, also das war nicht so schön dann für die Leute, da waren wir dann schon weg. Aber wir waren trotzdem noch ein bisschen im Regen, als wir unterwegs waren.
Das stimmt.
Aber da noch dann ewig auf der Demo zu sein, das wäre schon, ja, unangenehm gewesen.
Ja, also mehr habe ich dazu
aber
gar nicht
zu sagen. Aber da wurde uns übrigens auch gesagt, unsere Anlage, die wir da gebaut hatten, ist wohl die einzige gewesen, die nicht abgesoffen ist dann.
Oh, was super tragisch ist, weil es gab halt auch eigentlich ein bisschen größere, also unsere ist mittlerweile schon riesengroß geworden. Die besteht schon aus zwei Teilen auf zwei Lastenrädern. Also einmal DJ-Pult mit halt Dach drüber und halt bequemen Sitz mittlerweile. Es hat einen gepolsterten Sitz, das macht mich alles so alle. Und halt auf dem anderen Lastenrad die Boxen. Aber ja.
Ich finde das halt so geil. Also einfach, dass wir ein Lastenrad haben, wo wir jemanden reinsetzen können vorne, der einfach DJ macht und dann quasi daneben dann noch irgendwie oder davor dann noch eine Anlage fährt. Das ist einfach, ich finde das irgendwie sau cool. Das ist also völlig unabhängig von irgendwelchen Demos, finde ich das einfach eine coole Idee.
Das stimmt. Das ist schon witzig. Ja. Aber wenn wir schon bei Demos sind, wir waren jetzt am Freitag bei noch einer.
Global, ja, die ist auch sehr Strike. Wichtig. Ja.
Ja, es war globaler Klimastreik jetzt in Europa, in mehreren Städten extra nochmal wegen den Europawahlen. Und es war viel, viel mehr als im März in Dresden, aber im März waren ja auch irgendwie, ging es eine Stunde oder so und waren kaum Leute da. Ich fand es aber irgendwie trotzdem dünner. Also gerade in Anbetracht der Wahlen jetzt, also weiß nicht, wie war denn so dein Eindruck?
Och, naja, es waren schon, ich fand es schon gut. Es war schon gut gefüllt und das war jetzt nicht der größte Klimastreik, auf dem ich hier in Dresden war, das stimmt schon. Aber ich fand es trotzdem okay. Das war schon.
Vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber ich war enttäuscht. Ich muss sagen, ich war ehrlich.
Also ich glaube, man musste auch ganz, also es ist jetzt ein bisschen vielleicht zynisch irgendwann, man muss aber, glaube ich, ganz klar sagen, das ist eigentlich völlig, es ist ja eine völlig normale Entwicklung sozusagen, wenn die Hoffnung schwindet, dass Menschen dann nicht mehr sich engagieren.
Aber es waren noch so viele alte Leute. Also was heißt alte Leute? Erwachsene halt. Es waren verhältnismäßig wenig Kinder, es waren verhältnismäßig wenig Teenies.
Aber was hat denn das damit zu tun?
Naja, es ist eigentlich eine Jugendbewegung, Fridays for Future.
Ja, aber wenn, meine ich ja gerade.
Also es wächst niemand nach auch, so gefühlt. Nein. Ich habe das Gefühl, die sind halt alle mit älter geworden und es sind, also ja, es haben sich sogar eine neue Kindergruppe vorgestellt, die das sehr tapfer und sehr niedlich auf der großen Bühne gemacht haben, aber...
Nee, ich wollte damit darauf hinaus, ich habe eher den Eindruck, dass halt wirklich bei vielen Leuten jetzt langsam wirklich dass es halt in so eine Resignation übergeht. Ja, es bringt ja alles nichts und dann machen wir jetzt auch nichts mehr. Das ist halt leider eine relativ normale Reaktion, auch wenn es, ne, ich bin immer der Meinung, nee, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben und wir müssen halt weitermachen und wir müssen für alles kämpfen, was wir erreichen können. Aber ich habe den Eindruck, das kann natürlich auch täuschen, dass eben, wie gesagt, da jetzt, dass sich das halt mehr verbreitet und dadurch eben auch weniger Leute zu solchen Demos gehen. Und das wird bei den Gegen-Rechts-Demos genauso passieren.
Na, ist doch schon. Also das ist ja klar. Also Brandmauer jetzt am 8. wird auch nicht so viel wie sonst. Denke ich mal. Ja. Naja. So, jetzt war ich so insgesamt deprimiert. Du hast von Hoffnungslosigkeit erzählt. Lass mal vom Wahlkampf allgemein sprechen.
Ja. Ich möchte trotzdem noch mal kurz als abschließendes Wort sagen. Ich fand trotzdem, dass das gut war. Es waren relativ viele Leute da. Es gab Musik, Teenybot hat gespielt, hat mich gefreut.
Ja, Teenybot.
Und es hat auch Spaß gemacht. Es war super anstrengend, weil ich irgendwie sowieso super platt war von der Woche. Aber es hat mich auch glücklich gemacht, da gewesen zu sein.
Na, immerhin 50% positiv. Das ist doch.
Genau, jetzt können wir allgemein über den Wahlkampf reden.
Ja, also ich habe es jetzt mal Wahlkampf allgemein genannt und ich glaube, ihr habt es jetzt auch schon die ganze Zeit ein bisschen durchgehört. Wir sind halt gerade absolut in der Chaosphase. Es ist immer irgendwas los, jeden Tag.
Also ich habe immer seit so Wochen. Das, ja genau, ich habe immer das Gefühl, also ich weiß gar nicht, ob ich bin ja jetzt, naja, nicht das erste Mal dabei, aber sozusagen.
Doch, kommunal das, bist du das erste das Mal kommunal, dabei. Genau, also kommunal der Kommunalwahlkampf ist halt gar nicht mit den anderen vergleichbar,
ja.
Weil wir als kleine Partei nur auf kommunaler Ebene aktuell für viele Leute, also verhältnismäßig viele Leute, die Chance haben, dass wir reinkommen. Also jetzt können halt von uns mehrere Personen in verschiedene Ebenen gerade einziehen. Und das motiviert ganz anders, weil das ja auch heißt, dass wir dann was bewegen können. Wir haben ja jetzt im Stadtrat auch über Martin relativ viele Anträge gestellt oder Nachfragen. Das ist die Ebene, in der wir halt als Kreisverband was reißen können. Und deshalb ist dieser Wahlkampf auch intensiver. Und weil halt auch so viele kandidieren und so viele Wahlkreise sind und so verhältnismäßig viele Veranstaltungen sind.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss ich kurz wieder darauf kommen, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, wenn ich das, irgendwie die Unterteilung ist ja so ein bisschen so, wie ich das richtig mitbekommen habe, dass wir halt erst sozusagen so, ich sag mal, die Bread-and-Butter-Phase haben.
Mhm.
Dann kommt so ein bisschen die heiße Phase und dann kommt die Chaos-Phase.
Ja.
So, also da kann man sich also quasi vorstellen, wir sind über die heiße Phase schon hinaus sozusagen, es wird noch schlimmer.
Lange.
Also, und die heiße Phase ist schon anstrengend. Will ich bloß damit sagen, um das so ein bisschen vielleicht greifbar zu machen.
Es ist halt viel. Wir gehen flyern, wir haben ja jetzt auch relativ viele Plakate, das machen wir ja alles alleine, wir sind nicht die CDU oder sonst wer und lassen uns das halt machen. Das ist halt krass, wir haben verhältnismäßig viele Stände, wir haben es ja gerade erzählt, Flo wird an Ständen angesprochen und gibt Sachen weiter, wir haben gerade von den Podien erzählt. Wir haben verhältnismäßig viele Presseanfragen, so auf die einzelnen Leute, die irgendwie koordiniert werden müssen. Wir beide haben auch einige von den Backoffice-Sachen, neben, dass wir gerade Spitzenkandidierenden sind, also und ein bisschen Technik. Du machst viel Website.
Ja, das ist zum Glück jetzt nicht mehr ganz so viel. Es gibt immer was zu updaten, aber das ist halt verhältnismäßig einfach im Vergleich zu dem. Also wir haben ja wirklich monatelang. Ja doch, es war wirklich monatelang, oder? Wir haben ja da wirklich mal ganz schön lange dran rumgedoktert. Und das war ja noch in der Bread-and-Butter-Phase. Das war auch unglaublich anstrengend, aber irgendwie auf eine andere Art. Also das war mehr so dieses, da habe ich nicht jeden Tag zu tun gehabt, sondern es war mehr dieses dauernde, ich weiß, ich muss es eigentlich noch machen und ich muss irgendwie die Zeit dafür einräumen. Jetzt ist es halt so, ich habe so viele verschiedene Dinge zu tun, eigentlich jeden Tag, dass ich mich super schlecht fühle, wenn ich mir mal einen Tag nehme, wo ich nichts mache. So. Und das natürlich neben der normalen Arbeit.
Es kommen halt noch die normalen Sachen, wie dass wir ja beide auch im Vorstand sind und die Sitzung kannst du ja auch nicht einfach wegfallen lassen, weil du gerade Besseres zu tun hast, nämlich Wahlkampf. Das geht halt leider auch nicht. Ich habe halt gerade den Überblick über Social Media, was unglaublich anstrengend ist, weil wir jeden Tag halt mehrere Sachen haben, die halt irgendwie verballert werden müssen, weil so viel passiert. Wir haben die Podcasts nochmal angezogen, dass wir gerade mehr oder minder wöchentlich sind. Das ist alles.
Also das jetzt bezieht sich dann natürlich auf den Piratencast.
Ja, auf den Piratencast. Genau.
Ja. Das und da bist du ja leider auch. Also könnte ich da auch die Veröffentlichung machen, aber.
Ja. Aber
das. Bis jetzt machst du das immer.
Naja, also in der Theorie können das mindestens 4 Leute. Das Problem ist, da ich das halt gefühlt halt in der normalen Zeit immer mache, weil wir halt dann nachmittags aufnehmen, ich das nachbearbeite und dann abends veröffentliche meistens oder wir haben mal was vorproduziert, das passiert auch. Da habe ich das jetzt immer gemacht. Das heißt, wenn ich das mache, bin ich halt 2 bis, je nachdem, was macht, 4-mal so schnell. Also wie die anderen, die das machen. Also bei dir so vielleicht 2-mal so schnell, weil halt Routine, aber du bist ein Mensch, der das schnell versteht. Wenn ich jetzt einen Martin da dran setze, dauert das schon ein bisschen länger. Und wenn ich Manu könnte es theoretisch auch, wenn ich Manu dran setze, der ist immer irritiert, weil der sowas oft für die Dissidenten gemacht hat, für die Fraktion. Und die haben auch ein WordPress dahinter und das ist auch ein WordPress. Aber da das alles andere Plugins hat und so, sieht das ganz anders aus. Und dann findet der nichts wieder und dann ist es ein Nachteil, dass er sich mit WordPress auskennt.
Ja.
Es ist also alles ein bisschen ätzend, deshalb hängt das gerade alles ein bisschen mit an mir.
Genau. Ja. Und es ist dann wirklich immer, man kommt dann immer nach Hause so nach, also ich jetzt zumindest, ich komme nach Hause nach der Arbeit und ich sehe, okay, hier stehen immer noch Plakate rum, die wir theoretisch noch irgendwo aufhängen müssten.
Ja.
Dann sind sie noch riesig.
Fertig mit Flyern.
Dann sind riesige Stapel an Flyern noch da und selbst wenn wir die alle kriegen, sind in der Rosieben noch mehr, also in der Landesgeschäftsstelle.
Aber nur von mir zum Glück.
Deine ja, stimmt, sind alle meine hier. Sind jetzt mittlerweile alle hier.
Von mir gibt's mehr.
Ja, genau. Von dir gibt's aber eben auch mehr, genau.
Ja.
Also es ist einfach so dieses, du hast, also das ist mal eine dieser seltenen, wobei vielleicht ist das gar nicht so selten, aber es ist auf jeden Fall eine dieser Situationen im Leben, wo man quasi sein schlechtes Gewissen sehen kann.
Ja, ich bin ja dann so anstrengend und mir gehen dann immer noch nachts also tausend Dinge durch den Kopf und ich schlafe nicht, deshalb.
Und Wahlprüfsteine, einmal Wahlprüfsteine wurden mir jetzt quasi irgendwie so zugeordnet. Und ich krieg das nicht hin. Ich krieg das nicht hin, weil es irgendwie so, weil die so komisch sind.
Ja,
auch,
oh Gott, ich guck mal, je nachdem, wie lange ich das hier nachbearbeite und wann das morgen rauskommt und wie das morgen mit der Kolumne ist, dass ich vielleicht.
Stimmt, du machst deine Kolumne ja auch noch. Ja, also es ist wirklich gerade viel zu tun.
Diese Anfrage kam auch zu einer interessanten Zeit, aber ich wollte nicht Nein sagen, weil ich die Kolumne an sich möchte und mir denke, die Wahlkampfphase ist irgendwann vorbei. Die Kolumne bei GNU Linux schreibe ich jetzt hoffentlich ein paar Jahre.
Na, mal sehen. Also ich hoffe es. So.
Sie werden mich hoffentlich nicht wegwerfen. Sie sind viel zu lieb. Nein.
Genau. Aber wir haben jetzt noch einen Bildungsauftrag, nämlich die Frage, wie verteilen sich eigentlich die Sitze und die Stimmen?
Und da ich das schon so oft erklärt habe, habe ich jetzt Flo hingeschrieben, weil du das mal erklären wolltest.
Na okay, mal sehen, ob ich das hinkriege. Also.
Ich spring ein sonst.
Für mich ist immer erstmal der wichtigste Punkt, den halt viele Leute nicht verstehen, da geht es vor allen Dingen um die Stadtratssitzverteilung, da geht es nur um die Stadtratssitzverteilung.
Und das gilt auch nur für Dresden. Leute, die aus Leipzig zuhören, bei euch ist alles anders.
Genau, das gilt jetzt nur für Dresden. bei uns ist das so, wir haben ja diese 11 Wahlkreise. Wir haben 70 Sitze und wir haben 11 Wahlkreise.
Jo.
Es ist aber nicht, also ihr habt logischerweise, wenn ihr wählt in eurem Wahlkreis, dann habt ihr eine bestimmte Liste, die nur für diesen Wahlkreis ist. Von den Parteien, also zum Beispiel von uns. So. Aber das heißt nicht, dass wenn quasi ihr jetzt da jemanden wählt, dass das nur für diese Person zählt, sondern das zählt erstmal für die Partei als Gesamtes oder für die Gruppierung als Gesamtes im gesamten Stadtgebiet. Es werden quasi alle Stimmen im gesamten Stadtgebiet dieser Partei gezählt und darüber entscheidet sich, wie viele Sitze diese Partei oder Gruppierung im Stadtrat bekommt. Und erst als zweites, wenn dann feststeht, okay, wir bekommen 2, 3, 4 Sitze, dann wird geguckt, okay, wo sind denn die meisten Stimmen gesammelt worden und welche Person hat diese Stimme auf sich vereint? Und darüber wird dann entschieden, welche Personen dann wirklich einziehen dürfen.
Genau, also es kann halt sein, dass, also Beispiel im Wahlkreis 13, den es nicht gibt, ist die Anna ganz oben und der Alf ist auf Platz 2 und der Udo auf Platz 7. Aber alle lieben Udo, deshalb hat Udo die meisten Stimmen in diesem Wahlkreis und wird dann reingewählt. Das kann halt auch sein.
Das kann passieren,
das ist echt ein bisschen komplex. Genau. Und es können auch Parteien einziehen, die du gar nicht auf dem Wahlzettel hattest, weil halt von mehreren Gruppierungen nicht alle überall antreten.
Richtig.
Das ist wirklich kompliziert.
Volt zum Beispiel ist nicht in allen Wahlkreisen.
Genau.
Wir waren auch die DissidentInnen.
Ja.
Sind nicht in allen, die sind glaube ich in 11 nicht. Egal. Piraten sind in allen Wahlkreisen für den Stadtrat zumindest wählbar. Für den Stadtbezirksbeirat nicht, aber das ist noch ein anderes Thema. Die wichtige Information ist dabei, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich bin ein Riesenfan von Martin Schulte-Wissermann, den finde ich total toll und ich möchte, dass der wieder im Stadtrat ist,
ja.
Aber ich wohne in Leuben, was mache ich denn jetzt? Naja, dann kannst du theoretisch, wenn du das möchtest, kannst du dort einen unserer Kandidaten, unserer Kandidierenden halt wählen. Beispielsweise Raphael Tepukos, der dort auf der 1 steht.
Ja.
Genau, und das zählt dann natürlich in diesen Gesamtpool rein und erhöht die Chance, dass wir genügend Sitze reinbekommen, damit auch ein Martin Schulte-Wissermann, gut, der wird wahrscheinlich sogar der Erste sein, der einzieht, dann halt in den Stadtrat kommt. Aber es kann alles passieren.
Ich weiß nicht, wie es läuft. Ja. Wir haben auch Mr. Sturer und Demo in der Südvorstadt, vielleicht überholt Tio uns alle. Du weißt es nicht.
Ja, letztendlich kann man das natürlich
schwer
vorhersagen, aber es ist zumindest wahrscheinlich, dass Martin wieder der Erste ist.
Das wäre in der Neustadt das beste Standing haben.
Genau. Also das nur mal so zur Erklärung. Und dann gibt es eben noch mal, zusätzlich gibt es dann noch die Stadtbezirksbeiräte. Die sind wirklich nur für euren Bezirk. Also da wählt ihr dann wirklich auch nur diese Liste und das ist das, was für euch relevant ist. Aber eben beim Stadtrat ist es so, dass es für die gesamte Stadt zählt erstmal.
Und was ich sehr schön finde, noch so als kleine Ergänzung, ihr habt für Stadtrat und Stadtbezirks- bzw. Ortschaftsrat, die heißen unterschiedlich, ist egal.
Ist aber das Gleiche.
Ist eigentlich sehr ähnlich. Ja. Habt ihr insgesamt 3 Stimmen.
Das also jeweils.
Jeweils. Das heißt, wenn ihr euch denkt, oh nee, ich blicke jetzt nicht durch, es treten so viele Gruppierungen an, wie ich jetzt Linke wählen, wie ich euch wählen oder halt irgend sowas, teilt es euch auf. Oder wenn ihr euch denkt, ach, ich wohne im Gebiet für den SBR Kotter und ich mag die beiden, die ich hier höre, so gerne. Ich kann mich gar nicht entscheiden, mag ich lieber Flo, mag ich lieber die Ökök. Dann könnt ihr eure Stimme auch aufteilen in der Partei. Ihr könnt auf Parteien, also ihr könnt theoretisch pro Zettel 3 verschiedene Parteien wählen. Und das finde ich halt cool, weil das viel mehr so die Zustimmung auch widerspiegelt, was du denkst. So, oder halt alles eins.
Also Vorsicht.
Könnt auch alle Stimmen mir geben.
Aber Vorsicht, bei der EU-Wahl habt ihr bloß 1 Stimme.
Das stimmt. Das ist leider nicht so. Aber ich finde das halt wirklich viel realistischer dran, dass du deine Stimme auch aufteilen kannst, als dass du nur eine hast. Also ich finde das gut. Und vor allen Dingen, dass du halt auch die Leute unten auf dem Zettel wählen kannst, wenn du da denkst, kenne ich nicht, aber das ist meine Nachbarin. Dann wähle deine Nachbarin.
Und
auch wenn ihr auf Platz 10 irgendwo ist.
Wenn ihr jetzt denkt, ich wohne in Sachsen und ich möchte doch die Piraten gerne auch noch auf andere Weise unterstützen.
Ja, oh Gott, ja.
Wir brauchen immer noch ganz dringend Unterstützungsunterschriften für die Landtagswahl.
Mehrere hundert.
Genau, mehrere hundert. Da fehlen uns wirklich noch viele Sachen. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und wir würden natürlich sehr gerne antreten. Wir möchten mehr Vielfalt auf dem Wahlzettel. Nicht nur aus eigennützigen Gründen.
Also auch, wir sind beide auf dieser Liste.
Das stimmt.
Ich bin die 1.
Also ich meine, mir persönlich ist das relativ egal. Ich mache das als Unterstützung. Aber genau. Nur um das ganz klar zu sagen, wenn ihr eine Unterstützungsunterschrift für uns leistet, es ist damit keinerlei Verpflichtung verbunden. Ihr müsst uns nicht wählen. Ihr kauft keine Waschmaschine oder irgendwas.
Ihr seid nicht auf einmal aus Versehen Mitglied oder
genau,
sowas.
Genau, ihr seid kein Mitglied. Die Daten werden auch nicht bei uns gespeichert oder irgendwas. Wir gucken uns das gar nicht an. Das geht einfach an
die, die gehen ans Melderegister und die gucken einfach, dass ihr tatsächlich Menschen seid, die auch in Sachsen wahlberechtigt sind und nicht zufällig doch ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben oder sowas.
Genau.
Das ist halt wichtig, dass ihr da wählen dürft. Wir hatten schon über Raphael gesprochen, der war ganz traurig, weil der ist halt Niederländer, der darf leider nicht für die Sachsenwahl jetzt mitwählen. Der wohnt zwar in Dresden schon ewig, aber darf halt nicht. Ja. Also solche Sachen werden da halt abgeprüft. Und mehr ist es nicht, dass das jetzt so ein doppelt bedruckter Zettel sein muss. Das liegt nicht an uns, leider.
Ja.
Also.
Ja, das stimmt.
Ja.
Also, wenn ihr da nochmal helfen wollt, dann wären wir euch sehr dankbar. Und natürlich ist es gut, wenn ihr irgendeine Partei unterstützt, aber wir freuen uns natürlich am meisten, wenn ihr uns
da. Also, das kommt noch dazu, wenn ihr Demokratie mögt und wollt, dass der Wahlzettel lang ist, ihr dürft das nur für eine Partei unterschreiben. Und das ist einfach nur kaputt.
Ja, das finde ich auch sehr schade. Vor allem, weil man halt so viele sammeln muss. Man muss ja 1000. Und vor allem, als wenn es nicht schon schwer genug wäre als kleine Partei, weil
über
du halt
5%
eh 5% holen musst und so. Und dann, genau, und dann musst du, um überhaupt teilnehmen zu dürfen, schon 1000 Unterschriften sammeln. Und da muss man ja dazu sagen, 1000 gültige Unterschriften.
Ja, ja, nicht.
Es reicht ja schon, dass jemand irgendwie unleserlich geschrieben hat. Das Ding ist hinfällig.
Ja, oder halt aus Versehen die Hausnummer vergessen hat, weil du doch am Stand miteinander redest. Das sind halt Sachen, die können mal passieren. Oder ein Dreher in der Postleitzahl hat oder sowas.
Ja, also wenn ihr uns irgendwo seht, dann sprecht uns an, wenn ihr Unterstützungsunterschriften leisten wollt. Oder ansonsten, es geht natürlich auch, dass ihr das einfach ausdruckt über unsere Landesseite, also piratensachsen.de.
Da haben wir es auch verlinkt.
Genau, einfach ausdrucken und dann an die Rotenburger Straße 7 in 01099 Dresden.
Ja, na, beziehungsweise könnt ihr uns das auch in den Briefkasten werfen. Das ist
ja, ihr könnt es, genau, aber das ist halt vielleicht schwierig, wenn du nicht in Dresden wohnst. Deswegen wollte ich gerade die Adresse mal sagen.
Und warum das auch so wichtig ist, dass wir auf dem Zettel stehen, es geht auch ein bisschen drum, klar, 5% ist für uns schwierig, aber so unser inoffizielles Ziel sind eigentlich die 1% für die Parteienfinanzierung übers Land.
Ja.
Politische Arbeit kostet Geld, so bitter wie es ist. Demos kosten Geld, die Sachen immer anzumieten für sowas kostet Geld und ab und zu würden wir halt gerne auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen Vortrag zu irgendwas machen wollen, den Leuten Aufwandsentschädigung geben und sowas. Und das kostet halt leider alles Geld. Und wir haben zum Glück keine hohen Mitgliedsbeiträge, damit auch bei uns wirklich alle mitmachen können, kann man das auch wirklich auf 12 Euro im Jahr runter mit Antrag machen lassen und so. Aber wir kriegen auch nicht so viel Geld über Mitgliedsbeiträge rein und Mitgliedsbeiträge müssen halt auch das Land, den Kreisverband und den Bund finanzieren.
Ja.
Sprich,
also
das ist so schön und es muss, man muss bei uns auch nicht Mitglied sein, um mitzumachen. Das heißt, wir haben nicht so viel Geld und das wäre halt sehr, sehr, sehr cool, wenn wir auch über Landesfinanzierung halt
ja,
Geld bekommen genau. könnten für politische Arbeit, für Bildungsarbeit. Deshalb.
Ja, also wichtig. Das nur, genau, das nur.
Das nochmal so als Randinfo, das, da geht's mir immer ein bisschen drum, ich war mal Schatzi.
Ja, also verzeiht uns diesen kurzen Werbeblock, aber es ist wirklich gerade leider sehr dringend.
Ja.
Gut, dann habe ich noch ein Thema mitgebracht. Ich weiß gar nicht, wie ich es sage. Also es ist eigentlich mehr so ein, eigentlich mehr eine Information, die ich mitgebracht habe.
Mhm.
Und zwar, ich meine, ihr habt das bestimmt auch mitbekommen. Es gab ja diese versuchte oder vielleicht auch wirklich statt, ja, wie auch immer man es, ne? Also es gab diese CDU-Kampagne gegen das Verbrenner aus. So, die übrigens interessanterweise am selben Tag gestartet wurde wie, glaube ich, eine ähnliche Kampagne von der, war das Französischen oder so, diese französische Rechte oder irgendwie, auf jeden Fall eine andere rechte europäische Partei, die eher so Richtung AfD geht, die hat das auch gemacht an dem Tag.
Das lerne also, ich gerade neu ja, von dir.
Das haben sie auf dem Klimastreik immer wieder durchgesagt.
Ja, da habe ich immer irgendwelche Leute gesucht oder so. Ja. Ich habe da nicht so viel bei den Redebeiträgen zugehört, muss ich
gestehen. Genau, na, auf jeden Fall. Kommen wir erstmal dazu, was passiert ist. Ich beziehe mich jetzt hier mal auf den Volksverpetzer, weil ich das ganz gut fand, wie sie es zusammengefasst haben. Mhm. Ich bin nicht immer ein Riesenfan vom Volksverpetzer. Also die sind schon gut, aber ich finde, da gibt es bessere Seiten. Aber genau, aber die machen trotzdem häufiger natürlich gute Arbeit. Solche Sachen nochmal so
ein bisschen. Das klingt sehr wild, aber ja.
Egal. Naja, also die CDU wollte mit einer nicht repräsentativen Umfrage die Öffentlichkeit im EU-Wahlkampf täuschen.
Mhm.
Nicht repräsentativ, ich glaube, das erklärt sich von alleine. Das ist eine Online-Umfrage, die man einfach mal so macht, nicht repräsentativ sein kann. Egal, wie sie ausgeht. Naja, die ging aber erwartbar halt komplett anders aus, als es sich die CDU gewünscht hat. Und,
ach, bei dem Ding habe ich mitgemacht, das haben die Klimagruppen auch geteilt.
Ja, jetzt genau.
Weiß ich, worum es geht. Genau. Ja.
Und das auch, aber nicht nur, weil sie technisch einfach richtig schlecht umgesetzt war, weil ein einfacher Reload nach wenigen Minuten hat ausgereicht, um das erneut abstimmen zu dürfen.
Ja, und das ging durch jede Klimavernetzungsgruppe und sowas.
Genau. Daraufhin startete übrigens die Bild eine erneute Umfrage und ich glaube T-Online auch. Genau, und die sind ebenfalls nicht so ausgegangen, wie sich das gewünscht wurde. Klöckner sprach dann von, ich zitiere jetzt, bisher nicht dagewesener krimineller Energie und ist sich da auch nicht zu schade gewesen.
Entschuldigung.
Und ist sich dabei auch nicht zu schade gewesen, das Feindbild Grüne wieder zu bespielen und zu bedienen. Während übrigens, ich glaube, das muss ich uns auch nicht ins Gedächtnis rufen, aber während gleichzeitig im ganzen Land PolitikerInnen attackiert werden, übrigens gerade erst wieder eine Grüne.
Ja.
In, ich weiß gar nicht mehr, Mannheim oder so, da kommen wir, ich weiß nicht, ob wir da nochmal zu kommen, aber es steht auf jeden Fall in dem Artikel, der verlinkt ist. Genau. Dabei ist es die CDU selbst, die hier mal wieder manipuliert und täuscht, denn ein Verbrennerverbot, wie behauptet, gibt's ja überhaupt nicht. Und außerdem wurde das Gesetz, gegen das hier Stimmung gemacht wird oder gemacht werden soll, mit ihrer, also von ihrer eigenen Spitzenkandidatin von der Leyen überhaupt erst auf den Weg gebracht. Und die Fraktion, zu der CDU gehört im EU-Parlament, hat übrigens auch nicht vor, das Gesetz wieder abzuschaffen. Also das ist wirklich auf so vielen Ebenen Quatsch.
Ja.
Naja, ein schöner Absatz dazu aus dem Artikel, den ich gerne fast komplett zitieren würde oder möchte. Gerade wurde wieder eine Grüne gewalttätig angegriffen. Hier wird mit Desinformationen und unfairen Attacken gegen die Grünen Stimmung gemacht, die jetzt bereits zu tätlichen Angriffen führt. Und man beansprucht trotzdem für sich, das Opfer zu sein. Das ist äußerst perfide und extrem schade, wenn das die Art Wahlkampf ist, wie sie die CDU unter Merz versteht. Und besonders fatal ist, dass sowas halt leider funktioniert, weil viele Medien unfreiwillig das Spiel mitspielen und eben nicht ausreichend aufdecken, was hier versucht wird und wie versucht wird, halt mit unfairem Framing und Desinformation Wahlkampf zu betreiben. Und bei vielen Menschen bleiben dann am Ende halt nur die Überschriften hängen und die CDU-Vorwürfe, die völlig abstrusen.
Ja, Ich stelle mich auch hin und sage, die Mate soll verboten werden, die Mate soll verboten werden. Ja. Die CDU, diese Verbotspartei, die mir die Sprache nehmen will und verbieten möchte, dass ich gender, will mir jetzt auch die Mate nehmen.
Ja.
So, und dann, ja, und dann kann ich mich auch hinstellen und sollen sie erstmal kommen und das drunter schreiben, aber ich habe vorher laut gebrüllt. Es ist doch sowas Absurdes. So, genau das machen die doch.
Ja.
Ja. Ja, aber sorry, dass ich ja zwischendurch so lachen musste. Also wirklich von krimineller Energie zu sprechen, wenn die zu unfähig sind, ihr Tool so zu designen, dass du es nicht andauernd reloaden kannst. Und natürlich ging das durchs Internet.
Also, das ist ja nicht mal unbedingt, selbst wenn du das hättest, das hätte dir auch aus Versehen passieren können.
Ich habe es nur einmal ausgefüllt.
Ich auch, aber ja, ich auch, aber das hätte dir auch aus Versehen passieren können, dass du nochmal abstimmst mit dem Reloading.
Ja,
das ist ja völlig, also das war einfach nicht gut gesichert, das Ding. Und das war bei der Bild und bei dem T-Online, glaube ich, auch nicht besser. Also,
das ist halt Quatsch.
Und wie gesagt, selbst egal, wie es ausgegangen wäre, so eine Online-Umfrage kann nicht repräsentativ sein.
Ja.
Naja.
Naja, gut. So viel zu diesem Quatsch. Ich habe noch anderen Quatsch dabei. Ich habe es schon ein bisschen angeteased. Wir müssen leider noch mal über Chat-Kontrolle reden. Es tut mir leid.
Und du auch Shit-Kontrolle?
Nee, es wird leider nicht kontrolliert, was für Shit manche verursachen. Und Belgien ist wieder schuld. Ich habe es genannt, Chat-Kontrolle mit manipulierter Zustimmung der Nutzenden. Und zwar, Belgien hat wieder beschissene Ideen. Und wir haben ja erst vor 2 Folgen drüber gesprochen.
Sag ja Shit-Kontrolle.
Ja. Da war es im Aufreger und das ist eigentlich auch schon fast ein Aufreger wert, aber ich kann jetzt nicht jeden Aufreger oder jeden zweiten Aufreger über die Chat-Kontrolle reden, dass Belgien sich Dienste als erstes der Chat-Kontrolle unterziehen möchte. Das war letztes Mal, jetzt der neue Stand. Jetzt könnte aufgrund eines neuen Vorschlages der belgischen Innenministerin die Chat-Kontrolle bereits im Juni, also diesen Monat, beschlossen werden. Und konkret soll nach dem neuesten Vorschlag die Nutzenden von Apps mit Kommunikationsfunktionen per AGB oder Pop-up-Nachrichten zustimmen müssen, dass alle verschickten Bilder und Videos, die sie halt eben über direkte Nachrichten verschicken wollen, automatisiert und verdachtslos gescannt und gegebenenfalls der EU und der Polizei gemeldet werden. Wenn sie nicht zustimmen, können sie halt eben keine Bilder und Videos privat versenden. Dann geht das nicht. Und wenn ich jetzt mal überlege, was in Familienchats und Gruppenchats und sonst wo los ist, du verschickst viele Bilder. Ja, das betrifft Social-Media-Dienste, aber auch Messenger. Und für diesen Quatsch sollen Überwachungsfunktionen in bisher sichere, Ende-zu-Ende verschlüsselte Messenger eben auch eingebaut werden. Und Belgien behauptet, und jetzt wird's so richtig abstrus, die von ihnen vorgeschlagene Upload-Moderation, so haben die es genannt, unterscheide sich vom Client-Side-Scanning. Das klingt aber in meinen Augen absolut lachhaft, weil wo soll denn sonst dieses Scanning betrieben werden? Wo soll denn das gemacht werden, wenn es vorm Upload sein soll, wenn die Leute daran gehindert werden sollen, etwas abzuladen? Wo soll denn das dann überprüft werden, wenn nicht am Client? Also das ergibt keinen Sinn.
Mhm.
Also das ist einfach nur kaputt. Ja, also diese Upload-Moderation soll jedenfalls bekanntes Material und unbekannte Bilder und Videos, die von künstlicher Intelligenz für potenziell verdächtig gehalten werden, eben rausfiltern. Kleines Ding, was noch okay ist, aber eigentlich auch nicht. Allerdings soll eben vorerst auf die Durchsuchung von Textnachrichten und Audios verzichtet werden. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn einmal damit angefangen wird, eben sowas halt zu durchleuchten, dann kannst du es halt, also dann kommen Saves auch für Audios und natürlich auch für Text. Ist doch Quatsch.
Ja, wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat, dann.
Ja, eben.
Das ist ja das, was man dann auch immer sagt, ne? Wenn man erstmal das Tool hat, so, dann warum soll man, dann wird, ist ja. Es leichter, auch die Einsatzzwecke zu erweitern, als überhaupt erstmal das Tool zu schaffen, sozusagen.
Ja, und das Fatale am neuen Vorschlag, jetzt ist eben bei der Vorstellung des Vorschlags am 8. Mai haben sich mehrere bisher kritische Regierungen wohlwollend und aufgeschlossen geäußert, weshalb es jetzt eben gerade auch wahrscheinlicher wird, dass es auch bald kommen könnte und es könnte direkt nach der EU-Wahl, weil da wieder eine Innenministerinnenkonferenz ist, beschlossen werden. Ich verlinke euch mal einen Beitrag, wo Patrick Breyer, unser Mitglied des Europäischen Parlaments für die Piraten, nochmal ganz viel schlaue Sachen dazu gesagt hat. Und Netzpolitik.org hat das Protokoll dieser Verhandlungen veröffentlicht. Verlinken wir euch beides. Ist sehr ausführlich, sehr spannend, aber das mal so als Zusammenfassung des ganzen Problems. Es ist sehr abstrus und es ist sehr scheiße und bloß weil es nur Bilder betrifft, wird die Seite nicht besser. Ja.
Ja, wo wir schon bei Überwachung sind, habe ich noch ein Thema. Ich habe es mal plakativ. Windows AI Feature Recall macht alle paar Sekunden einen Screenshot deines Desktops genannt. Mhm. aber wir kommen jetzt gleich nochmal dazu.
Passt so ein bisschen wirklich gut dazu.
Relativiert. Genau, also Recall ist ein neues Feature der Snapdragon X-Serie. Genau, das sind so Laptops von Microsoft. Es ist so eine Laptop-Serie von Microsoft, meine ich. Mhm. Genau. Und ja, dabei bei diesem Recall-Feature wird alle paar Sekunden ein Screenshot des Desktops gemacht, sozusagen, um einen Verlauf aufzubauen, der dann durchsuchbar ist und auch browsbar. Naja. Oh Gott. Und wenn man dann sozusagen das findet, was man gesucht hat, dann soll das Bild analysiert werden und dadurch die Webseite oder die Datei geöffnet werden können, die man sich zu dem Zeitpunkt des Screenshots sozusagen angesehen hat. So, also das nur mal so, eigentlich wollte ich das nur mal so erklären, was die sich da so gedacht haben. Ich glaube, ich muss da gar nicht wirklich groß einordnen, dass das halt absolut gruselig ist.
Ja.
Und ich glaube, die wenigsten Leute werden das wollen, weil, also ich kenne zwar Leute, die dann wirklich so sind, naja, ist ja convenient und deswegen will ich das, aber.
Ich habe es nur angelesen, das soll. Also soll das ein Opt-in oder ein Opt-out sein?
Das
soll
das ist, jetzt fragst du mich wieder Sachen. Ich habe das wirklich absichtlich nur angerissenes Thema. Ich habe, glaube ich, die ersten zwei Absätze gelesen und dann habe ich es gelassen, weil ich keine Zeit mehr hatte.
Also ich habe nur noch eine Zusatzquelle mitgebracht, die ich nicht gelesen habe, außer den Einstieg vom Standard. Aber ja.
Also es tut mir leid, da habe ich jetzt leider keine zusätzlichen Informationen. Da müsst ihr euch jetzt selber nochmal weiter belesen.
Okay. Ich gucke gerade kurz, weil ich hatte mir weiter unten auch was dazu rausgeschrieben, aber ich glaube. Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, aber es ist so oder so gruselig, weil in der Regel ist sowas auch immer opt-out. Ich glaube da noch nicht dran.
Also ja, ich würde auch davon ausgehen, ehrlich gesagt, weil wenn ich halt überlege, wie die Windows-Features sonst halt mal gemacht sind, also gerade hier sowas wie mit wie heißt sie, Cortana und so ein Kram, das ist ja alles immer opt-out. Du hast ja keinen, also das ist ja, und das ist auch meistens relativ kompliziert, das auszuschalten.
Weißt du, was der Verkaufspunkt für, also was soll der Vorteil für Nutzende sein?
Naja, genau,
ich
genau,
kann das ja so also immer gar das, nicht das denken, ich komme da nicht von allein drauf.
Das kann ich dir sagen. Also zum Beispiel so die Situation, ich habe gestern diesen lustigen Tweet gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was das nochmal war. Und dann kannst du halt über deinen Verlauf gucken, was das war und dann kann es wieder geöffnet werden und so.
Oh Gott! Nee, ich verkraft das nicht.
Okay, kommen wir zu anderen, vielleicht danke. Gar nicht so schlechten Nachrichten.
Bitte,
es wird in Großbritannien Neuwahlen geben. Der britische Premierminister Sunak hat Neuwahlen für den 4. Juni angekündigt. Ist übrigens auch eine sehr kurze Meldung.
Das ist ja gleich.
Genau, das ist gleich und es ist überraschend, weil seine eigene Partei dabei vermutlich verlieren wird. Denn die Labour-Partei führt in Umfragen locker.
Okay.
Das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte.
Okay.
Thema 9 abgehakt. Juhu. So, jetzt kommen wir noch zu einem Thema, was wir nicht haben. Nämlich das sogenannte KI-Gesetz wurde beschlossen. Also der AI Act.
Ja.
Das ist eigentlich auch eher eine schlechte Nachricht. Aber das müssen wir noch nachliefern, weil das ist einfach jetzt, die Zeit war nicht da. Und
da hatte ich auch schon mal, hattest du oder ich schon mal ein bisschen was dazu gemacht?
Ich glaube, du hattest das schon mal was gemacht, ja.
Ich
habe halt vorhin dran gesessen und habe halt gedacht, boah, nee, sorry, ich kann das jetzt nicht.
Ist ja auch ein bisschen Tradition, dass die großen Sachen, die wir nicht schaffen, immer auf mich abgewälzt werden. Lass mal einfach sagen, dass ich das mitbringe. Ja. Das finde ich irgendwie lustig, so für den Running Gag.
Ja, weil es halt wirklich, es war wirklich so ein bisschen so, ich habe das vorhin mir angeguckt und gedacht, boah, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr.
Ja.
Und irgendwann muss ich heute auch noch mal ins Bett gehen.
Ach, Schlaf ist überbewertet.
Ja.
So, aber aufregen nicht.
Der Aufreger der Woche.
Nee, aber du hast jetzt mal wieder einen Aufreger, also wieder, schon wieder einen Aufreger mitgebracht.
Ja, ich gehe wütend durch die Welt. Nein. Ja. Und es wird dich freuen, viel um CDU, aber nicht nur. aber es geht doch um die CDU.
Haha, du redest also auch um die CDU.
Ja.
Nicht nur
ich. Diese Woche habe ich mitgebracht Parteigelder in Millionenhöhe. Höhe ohne Nachweis. Und zwar gab es ZDF-Frontalrecherchen, also relativ viele Leute involviert. Die haben gezeigt, dass die Parteien im Bundestag rund 100 Millionen Euro Zuwendung ohne öffentlichen Nachweis erhalten haben. Und das allein im Jahr 2022?
Ui.
Lassen wir mal kurz sacken. Das ist viel Geld. Ja. Das Problem ist halt daran, dass dann unklar ist, wer spendet, wenn wir halt nicht wissen, also wenn es keine öffentlichen Nachweise gibt. Das sind rund 77% aller Zuwendungen und europaweit die höchste Summe an nicht öffentlich einsehbaren Zuwendungen an Parteien. Also Deutschland ist da Spitzenreiter.
Trauriger Spitzenreiter.
Ja, und damit schneidet Deutschland in Sachen Transparenz im EU-weiten Vergleich halt absolut schlecht ab. Weil, dass wir in Summe halt viel kriegen, ist halt klar, aber auch so im Verhältnis, wie viele Leute drin im Land wohnen und so. Ich meine, wir sind einfach ein großes Land in der EU, aber es ist auch so, wenn du das ein bisschen ins Verhältnis setzt, schneiden wir halt immer noch sehr schlecht ab. Und einer der Gründe ist, dass laut Parteiengesetz nur mehr als 10.000 Euro, die gezahlt werden, im öffentlichen Rechenschaftsbericht genannt werden müssen. Also alles von 5 Euro Parteispende, die mal irgendwer am Stand macht, bis eben 9.999 Euro, was schon eine ganze Stange Geld ist.
Ja, es gibt ja dann auch so abstruse Formen an, wie das dann irgendwie Jens Spahn mit irgendwelchen Leuten Geschäftsessen macht und denen allen sagt, die sollen ja CDU 9.999 Euro spenden.
Ja, genau. Also das gibt's halt immer wieder, dass sowas mal zerstückelt wird oder gibt's halt immer mal wieder Vorfälle. Und was interessant ist, das hatte ich schon ein bisschen geteased, CDU vorne mit dabei beim Furchtbaren. Mit 36 Millionen Euro nahm die CDU die höchste Summe an Zuwendung von Personen an, also Spenden und Mandatsbeiträge. Und ja, 87% davon bleiben ohne öffentlichen Nachweis von diesen 36 Millionen 87%. Noch höher war dabei der Anteil der Spenden und Beträge unbekannter Herkunft bei der CSU mit 89%. Das ist einfach eine 2+, wenn du das sind. Egal. Es ist kaputt. Und die SPD kommt auf rund 27 Millionen Euro Privatspenden und Beiträge. Und ja, haben halt auch wieder einen relativ hohen Ansatz gehabt. Das habe ich mir jetzt gerade, die Prozentzahl habe ich gelöscht, aber es war auch eine sehr hohe Prozentzahl an nicht öffentlich nachgewiesenen Spenden. Und ja, die Unternehmensspenden sehen ähnlich schlimm aus, weil das waren ja jetzt die von Privaten. Ist schon schwierig, wie du gesagt hast. Es gibt halt immer wieder Fälle, bei denen es bewusst Zerstückelung gibt oder halt so komische Sachen unter der Hand. Und da kommt auch immer mal was ans Tageslicht. Und wenn es halt nicht nachgewiesen werden muss, kannst du einfach davon ausgehen, eine hohe Dunkelziffer ist halt irgendein shady Kram. NGOs wie Transparency International Deutschland fordern daher neben einer Deckelung auch eine Veröffentlichungspflicht von schon 2.000 Euro. Also ab einer Spende von 2.000 Euro musst du es halt aufschreiben, wer es gemacht hat. Finde ich sehr gut. Sind wir ja eh dafür, das mehr zu öffnen, auch als Piratinnen. Und der eigentliche Aufschreger kommt erst jetzt, auch wenn es nicht so klingt, weil deine Freundinnen, die CDU, ist wieder mal besonders scheiße, die Ampelregierung wollte eigentlich ursprünglich die Veröffentlichungsschwelle von Spenden nach unten korrigieren. Nicht dolle, nur auf 7.500, aber immerhin erster Schritt. Du musst ja auch erstmal ein bisschen die Leute dran gewöhnen. Du kannst ja nicht gleich bei 2.000. Ja, kannst du schon, aber ihr wisst, wie ich es meine.
Mhm.
Doch in der jüngsten Gesetzesänderung fehlt diese Verschärfung und das Vorhaben scheiterte nach ZDF-Informationen an der fehlenden Zustimmung von CDU und CSU, die fucking Opposition. Und zwar hätten die Ampelparteien das Gesetz auch ohne sie beschließen können, bei gesetzlichen Neuregelungen, aber die Regelungen, die alle Parteien betreffen, da ist es so ein Brauch, dass eigentlich parteigreifender Konsens halt herrschen sollte, sonst machen die es einfach nicht, sagt die Koalition. Das ist einfach nur kaputt. Ja, und Europa kritisiert das halt zu Recht. Also, ja. Wie kann das einfach dran scheitern, dass die Opposition, obwohl die Mehrheit da wäre, sagt, ah nee, find man nicht so.
Hm. Ja, aber das, also selbst die 7.500, das ist ja immer noch.
Es ist viel zu hoch, aber es ist immer noch besser als 10.000.
Also ich verstehe, also ich muss wirklich sagen, das ist wirklich so ein Thema, was mich halt auch, deswegen passt das natürlich auch als Aufreger, immer wieder halt aufregt, weil also diese fehlende Transparenz in vielen Punkten, ne? Ja. Also Lobbyismus kann was Gutes sein, ja, muss natürlich. Muss
unsere Klimademo am Freitag ist auch Lobbyismus. Genau,
muss möglich sein. Auch solche Parteispenden sind völlig okay, aber sowas muss halt transparent irgendwo nachlesbar sein. Das ist halt einfach das, weil du musst meiner Meinung nach den Leuten die Möglichkeit geben, das halt, also das einzusehen und dann vielleicht selbst Rückschlüsse zu ziehen. Also von wegen, keine Ahnung, das natürlich ist das, wird das in der Realität wahrscheinlich nicht so einfach sein, aber so könntest dann zum Beispiel sehen, ah, okay, diese Person aus dem Bundestag hat sich mit dieser Person aus der Wirtschaft getroffen und hat eine Parteispende und dann gab es eine Parteispende von der und der Höhe und deswegen hat dann die Partei so und so abgestimmt. So.
Ja.
Das, ob das wirklich am Ende die, also ne, es wird am Ende nicht so einfach sein und ob am Ende die Zusammenhänge wirklich auch so da sind, wie man sie vermutet, ist noch mal eine andere Frage, aber man muss den Leuten wenigstens die Chance geben, das zu sehen. Naja.
Aber du hast ja noch einen eigenen kleinen Aufreger.
Ich habe einen Mini-Aufreger mitgebracht, weil es ist einfach keinen großen Aufreger wert, aber es ist schon, ich konnte es nicht unerwähnt lassen. Ja, leider kann ich keine wirkliche Quelle dafür nennen, aber komme ich gleich dazu. Also, ich habe ihn genannt SPD im EU-Wahlkampf mit Deutschland den Deutschen.
What?
Genau. Originalquelle gibt es leider nicht mehr, da sie das Bild recht schnell wieder gelöscht haben. Zu sehen war ein roter Hintergrund mit schwarzer Schrift, die weiß hinterlegt war, also erinnert mich an bestimmte Sachen, aber
ja.
Und oben mit einem schwarz-rot-goldenen Rand. Dort stand groß Deutschland den Deutschen und klein darunter in weiß auf rot, die unsere Demokratie verteidigen. Das Internet vergisst nicht, liebe SPD, sage ich dazu.
Ja, bloß. Aber ich muss sagen, wenn wir keine Quelle haben, finde ich das jetzt gerade shady.
Ich kann das Bild gerne nochmal mit reingeben, aber ja, es gibt die Originalquelle halt leider nicht mehr, deswegen kann ich das leider nicht.
Okay, genau. Also das ist mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen.
Das ist nicht mit vorgegeben. Das ist so passiert. Das ist bloß, es gibt bloß die Quelle nicht mehr. Also, wie gesagt, das Bild gibt es ja noch.
Ja, aber das Bild kann ja auch irgendwer machen.
Ja, okay. Dann haben das halt viele Leute gleichzeitig gesehen und es ist gar nicht passiert.
Naja, ich weiß die Berichterstattung nicht. Ich höre das also gerade zum ersten Mal und du sagst mir, es gibt keine Quelle. Da bin ich erstmal kritisch. Erklär es mir.
Naja.
Erklär es mir, warum es nicht kritisch ist. Dann,
ich, also du traust, mich es der, ja du traust es der SPD nicht zu.
Doch, das heißt ja aber nichts. Ich traue also vielen Leuten Schlimmes zu.
Na, die Idee dahinter ist ja, dass man sagt, wir nehmen diesen Spruch Deutschland den Deutschen und machen daraus was Gutes.
Ja.
So, indem wir halt sagen, Deutschland den Deutschen, die unsere Demokratie verteidigen. Dass das natürlich groß, also extrem nach hinten losgeht,
ja, ist dann halt. Also gut. Die greifen gerne mal ins Klo. Die haben auch gedacht, dass Olaf Scholz eine gute Idee für einen Kanzler ist. Also
okay, also von mir aus, also du hast ja recht, natürlich ist das erstmal kritisch, aber in dem Fall.
Naja, aber du hast ja gesagt, es ist nicht kritisch, dann erklär es mir.
Ich kann, also das ist für mich halt jetzt gerade so, weil also ich fühle mich jetzt ein bisschen angegriffen, weil ich habe es ja gesehen. So. Aber
du hast den Originalpost gesehen?
Ja.
Ah, das hast du nicht gesagt.
Okay.
Wir haben nur die Informationen, die du uns gibst, lieber Flo.
Ja.
Die Hörenden und ich. Bitte, dann sag uns alles. Na gut, das ist was anderes. Wenn du eine der Quellen bist, sehe ich das natürlich anders.
Ja. Also es ist ja, es ist ja okay, sozusagen. Also es ist trotzdem okay, das kritisch zu sehen, natürlich, weil ne, das kann auch jemand behaupten.
Ja, oder dann sehe ich das anders, aber die anderen reagieren hoffentlich wie ich da draus.
Ja, nun.
Ahoi, Ökuk aus der Post-Production hier. Wir haben nach der Aufnahme, beziehungsweise Flo hat nach der Aufnahme, noch mehrere Quellen, die eben belegen, dass es diesen Post gab und auch eine Entschuldigung der SPD gab dazu gefunden. Verlinken wir euch alles. Das war jetzt, während wir aufgenommen haben, so nicht ganz klar, dass es auch mehrere handfeste Quellen nochmal darüber gibt, die drüber berichten. Damit das aber jetzt nicht so ein bisschen unklar im Raum steht im Podcast, möchte ich euch das nochmal kurz sagen. Es gibt noch mehrere Quellen. Flo hat die bloß zur Aufnahme noch nicht zur Hand gehabt. Ist nicht schlimm, passiert. Bloß, dass ihr gleich wisst, Wir haben noch mehr zum Nachlesen. Ist eine sehr wilde Aktion der SPD. Und ja, jetzt geht's weiter.
Aber auf jeden Fall, ja, entschuldige, also das ist ja wirklich, also das fand ich wirklich ein bisschen, also wie gesagt, ich verstehe die Intention, dass das in dem Fall nicht böse oder irgendwas war oder ja, auch nicht rechts oder sonst was, aber der Versuch ist halt einfach, also ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber das war
Gute Idee. Es gibt gar keine Not, das zu versuchen, Deutschland den Deutschen positiv zu
besetzen. Das war natürlich in Reaktion auf gewisse Ereignisse, über die du nicht reden wolltest heute.
Ja.
Ist ja auch okay.
Ach, meine SPD.
Aber kommen wir mal zu was Besserem, würde ich
sagen. Ja.
Ist eine gute Nachricht. Also hoffe ich zumindest. Ich finde, es ist eine gute Nachricht.
Als du es erzählt hast, habe ich mich sehr gefreut.
Es geht um Scarlett Johansson und um OpenAI. Und zwar war es so, dass OpenAI Scarlett Johansson als Stimme haben wollte für ihre Assistenzsoftware.
Das kann ich verstehen.
Und sie hat aber abgelehnt. Sie hat jetzt nicht unbedingt.
Das kann ich auch verstehen.
Ja, sie hat jetzt aber nicht unbedingt aus ideologischen Gründen oder irgendwas abgelehnt, sondern sie hat abgelehnt, weil sie, also, soweit ich das verstanden habe, einfach keine Zeit dafür hatte, das zu machen. Sie hat es abgelehnt und dann ist es jetzt aber so, jetzt haben sie ja so ein bisschen vorgestellt, was sie so an Sprachassistenten haben, also OpenAI. Und da gab es auch eine Stimme mit dem Namen Sky und die klingt ziemlich verdächtig nach Scarlett Johansson oder klang zumindest. Genau. Mhm. Und so wurde dann Johansson auch aus ihrem Freundes- und Familienkreis immer wieder drauf angesprochen und so und hat sich dann natürlich ein bisschen verarscht gefühlt. Und Sam Altman, der Chef von OpenAI, der hat auch auf Social Media einen Post rausgehauen, einfach nur mit dem Wort Her. Und Her ist ja auch der Name eines Films, in dem Scarlett Johansson eine KI-Stimme spricht.
Sau guter Film übrigens.
Ist ein sehr guter Film, das stimmt, ja. Genau. Und daraufhin hat sie dann ihre Anwälte eingeschaltet und nach ein bisschen anwaltlichem Schriftverkehr hat OpenAI dann wohl widerwillig angeblich, also zumindest ist das die Johansson-Seite, die das so beschreibt, die Stimmkopie abgeschaltet. Ein kleiner Sieg für die Kunstschaffenden, der vermutlich nicht von Dauer ist, aber zumindest vielleicht trotzdem Grund zur Freude.
Weil du es halt dir nicht mit so einer Größe wie Scarlett Johansson verkacken kannst auch. Das kommt ja auch noch dazu. Aber trotzdem gut, dass sie dann dagegen vorgegangen ist.
Ja.
Wo ich die Intention verstehen kann, sie hat eine saugute Stimme. Also sie haben zu wollen, alles andere danach nicht. Ja.
Ja.
So, denn dann hätte ich jetzt noch Trends nach dieser, wie ich finde, schon guten Nachricht. Okay.
Die Trends.
Du hattest es jetzt gerade schon ein bisschen, das Thema eigentlich, aber ich fand diesen Beitrag dazu so lustig. Ich musste wirklich lachen. Der Eichkater schrieb am 22. Mai 2006 hat ein Freund von mir so ein Problem mit Windows XP. Da war sein PC voll langsam und alles hat geruckelt. Sein Cousin oder so hat was mit EDV gemacht und rausgefunden, dass mein Kumpel sich ein Virus eingefangen hat, der regelmäßig Screenshots vom Desktop gemacht und an irgendeinen Server geschickt hat. Fast 20 Jahre später bietet Microsoft das jetzt als Feature an.
Naja, ist schon schön. Ja, man muss jetzt fairerweise sagen, dass da heutzutage die Rechenpower auch einfach mehr ist. Da kann man das auch schon eher machen.
Also ich fand es halt sehr, sehr gut. Und das war die Stelle, weshalb ich da auch nochmal eine Quelle zugesucht hatte, das um es zu erklären. Aber das hattest du ja da zum Glück schon erklärt. Also das fand ich sehr lustig. Und dann habe ich auch mal was Positives in den Trends. Nicht wie sonst. Ich habe mir Mühe gegeben. Und zwar Sarah von und viel zu müde, was ein wunderschöner Name ist, schrieb am 24. Mai, im Dorf meines Vaters hängen fast überall bunte Stoffstreifen an den Häusern. Ich dachte erst, das wäre irgendein Brauchtumsding, das ich nicht kenne. Irgendwas mit Frühling vielleicht. Da bei ihm auch sowas hängt, habe ich nachgefragt. Es ist eine Aktion der Kirchen, die mein Vater an sich ablehnt, aber das fand er dann doch zu gut. Die bunten Stoffstreifen bedeuten Farbe bekennen gegen rechts. Ich kannte das nicht, finde es aber schön. Und ich habe danach gelesen, es muss es wohl in ein paar Regionen geben. Ich kann es gar nicht.
Ja.
Ich finde es eine geile Aktion.
Ja.
Finde ich gut.
Wirklich gut.
Ja. Ja, wollte ich einfach mal deshalb mitbringen. Und dann leider doch wieder was zum Aufregen. Aber diesmal über FDP. Wir haben uns viel zu lange nicht mehr über FDP aufgeregt. Kaspar C. Miro, ich bin mir nicht ganz sicher, schrieb am 29. Mai, als Vater eines Kindes im Autismus-Spektrum machen mich die folgenden Worte von Strack-Zimmermann, FDP, sprachlos.
Ja.
Sie sagte über Scholz, nach 3 Jahren stelle ich fest, dass er geradezu autistische Züge hat, sowohl was seine sozialen Kontakte in die Politik betrifft, als auch sein Unvermögen, den Bürgern sein Handeln zu erklären. Es ist so viel Unwissen und klarer Ableismus in diesen Worten, es ist unfassbar. Kann ich mich nur anschließen?
Ja, ich hatte das also eigentlich auch, das hatte ich auch noch, also nicht diesen Beitrag, aber ich hatte eigentlich überlegt, ob ich das noch als Thema mit aufgreife. Aber aufgrund dessen, wie gesagt, dass wir sowieso schon so viel jetzt hatten für diese Folge, wo wir eigentlich keine Zeit
für haben. Ich hatte auch überlegt, aber ich fand es jetzt für die Trends gut und gerade als halt eine mit betroffene Person und ist auch ein Spiegelartikel dazu verlinkt gewesen. Also, ja, ist halt...
Also was mich noch mehr fast schockiert, ist ja, weil ich kriege ja natürlich einfach auch Diskussionen darüber mit, dass einfach gerade im konservativen Lager, aber wahrscheinlich auch leider auch bei progressiven Menschen viele Leute gibt, die immer noch nicht wirklich verstehen, was an diesen Worten das Problem ist.
Ja.
Aber naja, also weil dann teilweise so Sachen kamen wie, ja, vielleicht hätte sie lieber Asperger sagen sollen.
Nee, das ist nicht das Problem.
Ja.
Aber ich finde es sowieso, es ist einfach von vorne bis hinten kaputt.
Ja.
Ja, aber gehen wir nochmal zurück zu Microsoft, weil es so schön ist. Und da muss ich auch ein bisschen was aus dem Artikel zu vorlesen. Das ging auch ziemlich rum. Heise schrieb gestern, am 1. Juni, Bund, Lizenzkosten für Microsoft auf hohem Niveau. Insgesamt neuer Rekord des Finanzministeriums. Das Finanzministerium wollte die Zahlen für 2023 zunächst geheim halten. Doch der Protest war zu groß. Ein Haushaltspolitiker spricht von explodierenden Kosten. Und ich muss einfach mal die Einleitung wenigstens vorlesen. Das ist so absurd. Und zwar, ursprünglich wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, dieses Jahr verhindern, dass die Öffentlichkeit Einblick in die ständig steigenden Kosten der Bundesverwaltung für Softwarelizenzen und IT-Dienstleistungen wie Beratung, Wartung und Cloud- oder Serverdienste erhält. Doch nach Protest darf der Bundestagsabgeordnete Viktor Perli von der Fraktion Die Linke die Zahlen nun publik machen. Alle Ressorts der Bundesregierung haben laut einer Heise Online vorliegenden Übersicht 2023 erstmals mehr als 1 Milliarde Euro für die Nutzung von Lizenzen für Computerprogramme und IT-Services ausgegeben. Die einschlägigen Gebühren sind rund 771 Millionen Euro im Jahr 2022 auf über 1,2 Milliarden in 2023 gestiegen. Das entspricht einer Zunahme von 441 Millionen Euro beziehungsweise rund 57%. Ja, Public Money, Public Code.
Ja.
Das ist so absurd. Also es ist eigentlich unglaublich traurig, aber das ist langsam.
Das ist tatsächlich was. Da muss ich mal. Das finde ich gerade richtig gut, dass das mal ein Thema ist, weil ich habe mich erst neulich jetzt gefragt, wie viel geben wir eigentlich dafür aus und ob es dafür eigentlich offizielle Zahlen gibt. Weil ich eine Diskussion hatte, wo die Behauptung aufkam, dass es am Ende immer noch günstiger wäre, als wenn sozusagen man das alles selber machen müsste.
Also dann würden wir die Leute richtig anständig bezahlen, die das bauen, aber richtig.
Naja, wobei es geht dann natürlich nicht nur ums Bauen, sondern natürlich auch ums Support dann.
Ja. Und die das supporten. Also da wird man mal echt Geld für die Leute, die in IT arbeiten, in die Hand nehmen, weil das Machen ist nicht das Teure eigentlich.
Ja.
Ja, und dann noch, ich habe heute leider ein bisschen viel Trends mit, aber ich habe jetzt auch extra immer mal ein bisschen geguckt, damit ich auch mal was Positives drin habe. Und das ist eigentlich auch was Positives, dass die Zahlen jetzt da waren. Und ich habe kurz überlegt, aber es ist ein bisschen trollig, ob ich das mit als gute Nachricht nehme. Flo hat dann gesagt, nein, und du hast auch recht. Heute, am 2. Juni, schrieb die Nuziffer, tja, und verlinkt ist ein Beitrag vom CCC Deutschland dazu. Und zwar, CCC meldet keine Sicherheitslücken mehr an CDU. Auf die Meldung mehrerer Schwachstellen in einer Wahlkampf-App reagierte die CDU mit Strafantrag. Ich weiß nicht, wer es noch auf dem Schirm hat, aber das ist da auch nochmal ein bisschen in dem Artikel erklärt. Ja, der CCC wird die CDU-Schwachstellen künftig nicht mehr melden. Und ich finde es richtig. Verdient, Leute, verdient.
Ja.
Also bin ich einfach ein bisschen schadensfroh, Dann kam halt auch in Trends viel zur Flut. Ich habe da jetzt nichts Spezifisches rausgesucht, weil es auch einfach jetzt sehr viel war und relativ kurze Zeit für die Vorbereitung. Hätte es mit Sicherheit auch schlaue Sachen zugegeben. Auch das, was ich dazu geschrieben hatte, wurde viel geteilt. Also es bewegt gerade viele. Und Sylt war ein Thema. Und du hast schon gesagt, ich will da eigentlich nicht unbedingt drüber reden, denn es ist weder was Neues, dass auch Nazis Geld haben, noch dass es sie überall gibt. Also wen das schockiert, die Leute schauen halt nicht nach links und rechts, was passiert. Und wenn ich, ja, also weiß nicht, Gründe, Faschos haben es einfach nicht verdient, in die Trends zu kommen. Und wenn ich welche sehen will, dann gehe ich mal abends auf die Straße, ich finde schon welche. Also dass sich da jetzt alle so drüber aufreden, bloß weil die mal Erben, die das jetzt gemacht haben, weiß ich nicht.
Ja.
Habe ich kein gutes Verhältnis zu der ganzen Berichterstattung darüber, dass das gerade so ein großes Thema ist. Es sollte ein Thema sein, dass wir überhaupt immer wieder sowas haben. Aber nicht die Nasenköppe da.
Ja.
Ja.
So, dann haben wir noch ein paar, eigentlich, ja, wirklich ein paar Empfehlungen
mitgebracht. Du hast vor allen Dingen dich richtig gut vorbereitet für Empfehlungen.
Ja,
du wolltest ja auch.
Genau, das war nämlich so ein Ding, das ist nicht so wirklich ein Thema, weil dafür ist es jetzt einfach, das hätte ich dann zu sehr vorbereiten müssen. Und es ist auch nicht notwendig, weil es schon gut genug so ist, wie es ist. Es gibt eine Reihe, die habe ich jetzt auch erst entdeckt, die nennt sich Sachverstand. Das ist eine Reihe an Artikeln von Übermedien. Oder, wie nennt man das? Artikel, Kommentar, wer auch immer. Auf jeden Fall, der Punkt ist, oder die Essenz, sag ich mal, dieser Reihe ist, dass man immer jemanden, dass da immer jemand zu Wort kommt, der sich in einem bestimmten Fachgebiet auskennt und diese Person dann sozusagen Medienkritik übt, was also so Dinge sind, die an Berichterstattung über ihr Fachgebiet immer schlecht sind oder was sie halt immer aufregt. Und zum Beispiel gibt es da gerade das aktuellste Beispiel ist eben ein Stadtplaner und der redet dann eben darüber, dass zum Beispiel ihn halt aufregt, dass bei dieser ganzen Mieten- und Wohnungsbaudiskussion, es wird ja immer so gegenübergestellt, naja, wir müssen die Mieten runterkriegen, was machen wir? Müssen wir jetzt Wohnungen wieder in städtische Hand bringen oder müssen wir neu bauen und sowas? Und da, da gibt es vielleicht noch mehr Optionen, aber sozusagen dieses ist jetzt mal so ganz runtergebrochen. Und da sagt eben dieser Stadtplaner, es ist schade, dass bei solchen Sachen in den Medien nie StadtplanerInnen zu Wort kommen, sondern immer nur WirtschaftswissenschaftlerInnen.
Korrekt.
Und weil es ist halt quasi städteplanerisch eigentlich relativ erwiesen, also dass eben zumindest in einem angespannten Wohnungsmarkt das Bauen neuer Wohnungen keine Abhilfe schafft, sozusagen, um irgendwie die Mieten runterzukriegen oder sowas. Ja. Naja. Aber das kann man sich im Detail dann nochmal da besser durchlesen. Da wird zum Beispiel auch Kritik an Extra 3 geübt, weil die in ihrer Reihe realer Irrsinn manchmal so Sachen drin haben, die ein bisschen unfair sind gegenüber StadtplanerInnen. Aber naja, auf jeden Fall kann man sich gerne mal angucken. Und generell die Reihe würde ich dann in dem Moment jetzt einfach mal empfehlen, weil ich finde die Idee einfach geil zu sagen, na, wir nehmen jetzt mal Leute, die wirklich Ahnung haben und fragen die, was stört euch eigentlich an der Berichterstattung über euer Fachgebiet?
Das ist cool. Ja. Also spannend und klingt, als könntest du echt was lernen. Das gefällt mir. Dinge zum auch was lernen. Ich bin verliebt in ein Projekt von netzpolitik.org. Es ist einfach der beste Podcast im Bereich Reportage, Journalismus etc., den ich je gehört habe. Nämlich Systemeinstellung. Das ist der verhältnismäßig neue Podcast von ihnen. Da sind jetzt, ich glaube, mittlerweile 4 Folgen raus. Genau, 4 Folgen. Die 4. habe ich jetzt noch nicht gehört, weil das etwas ist, wo ich konzentriert sein möchte. Es geht drum, wie durch den Staat in die Privatsphäre von Leuten eingegriffen wurde. Also es geht viel um Hausdurchsuchung. Wir hatten jetzt schon einen Fall dabei, zum Beispiel von PfarrerInnen, die Kirchenasyl Geflüchteten gegeben haben, wo eigentlich alles klar war und dann viel später Hausdurchsuchung kam. Also es gibt da sehr verschiedene Fälle und es geht ist sehr reportagig gemacht, viel Hintergrundinformationen, gut recherchiert. Es ist einfach gerade das fucking Beste auf dem Podcastmarkt, was es aktuell gibt in meinen Ohren. Also ich bin verliebt. Macht diesen Podcast aus, schaltet den anderen ein. Nein, wir sind eh gleich fertig.
Ja.
Hört euch noch die 5 Minuten zu Ende an und dann hört Systemeinstellung. Ja, das ist sehr gut. Schöne Idee von dir, nochmal Empfehlungen mitzunehmen. Finde ich gut. Und auch mangels Vorbereitung haben wir gar nicht mal so viele Ankündigungen, was so ansteht. Aber dafür sind wir dann schneller durch.
Was steht an?
Am 8. Juni ist große Brandmauer-Demo in Dresden. Ich weiß nicht, ob auch in anderen Städten. Ich habe jetzt so auf die Schnelle
also ich weiß, nichts dass, gefunden. Ich weiß, dass zum Beispiel dieses Wochenende auch in einigen Städten ja, Brandmauer-Demos waren. Also ich glaube, das ist nicht immer am selben
ja,
Tag.
Ja, also jetzt zur Zeit sind wieder Brandmauer-Demos auf alle Fälle. Guckt mal, wann sie bei euch sind. Das ist auch das, was du gesagt hast. Das ist auch gerade was, wo immer weniger Leute hingehen.
Ja, aber jetzt gerade noch mal. Ja. Also wenn ihr sagt, ich wollte noch mal auf eine Brandmauer-Demo gehen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, weil es direkt vor den Wahlen ist. Und jetzt noch mal so richtig ein Zeichen setzen und ja. sagen, ey, wir sind mehr.
Genau. Punkt. Und vor allen Dingen in eurem Umfeld drüber zu sprechen und die Leute auch zu motivieren, wählen zu gehen. Es ist nämlich nicht umsonst. Ganz viele sind immer sehr so resigniert. Bitte, bitte geht wählen. Und am 9. Juni sind dann auch die Wahlen fürs Europäische Parlament und in alphabetischen Reihenfolge die Kommunalwahlen in Bavü, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und wie du mir nochmal erklärt hast, auch der zweite Wahlgang in Thüringen zum Teil.
Stichwahlen, genau.
Genau, ja. Stichwahlen sind da in Thüringen.
Und natürlich ist in Thüringen, aber das ist ja impliziert hier, ist dann natürlich auch EU-Wahl. Aber
genau, ja. genau. Das ist erst noch auf die Kommunalwahlen. Und am 22. Juni, da freue ich mich ganz doll, ist Queer Pride in Dresden.
Oh ja.
Das wird schön. Das wird gut.
Ja.
Und das Jahreshighlight sowieso. Und wir müssen uns dringendst demnächst damit auseinandersetzen, dass du einen funktionierenden Schlafsack und sowas hast. Mhm. Vom 16. bis 21.07. ist Fedicamp. Yay. Ich war seit Monaten nicht mehr bei den digitalen Lagerfeuern, aber es wird trotzdem schön. Ja. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ja, mehr Ankündigungen habe ich nicht mitgebracht. Reicht ja auch.
Ja. So, damit sind wir am Ende angelangt. Ich guck noch mal, ob ich
gleich halb elf.
Ja, ich guck noch mal, ob ich für das SPD-Aufreger-Ding, ob ich da vielleicht noch eine Sekundärquelle oder sowas finde. Ja. Ansonsten kann ich euch wirklich bloß das Bild verlinken, was jemand noch mal im Forum gepostet hat. Und dadurch ist es da halt noch mal da, aber es ist halt okay. Nicht mehr die Originalquelle.
Ja.
Aber ja.
Und du bist eine der Sekundärquellen, die das primär gesehen haben. Was ich am Anfang nicht verstanden habe. Dann sprechen wir gleichzeitig. Nee, dann macht's gut. Bitte geht wählen. Bleibt kritisch, hinterfragt Dinge.
Und beim nächsten Mal.
Und schaut euch unsere Empfehlung an.
Ja, und beim nächsten Mal können wir euch dann vielleicht berichten, was so rausgekommen ist bei der Wahl.
Dann wird alles anders. Dann brauchen wir eine Staffel 2, dann ist alles anders. Dann haben wir 10 Leute im Stadtrat.
Oh Gott.
Oh, das wäre so geil. Nee. Okay, dann macht's gut. Träumen ist wichtig.
Tschüss.
Tschüss.